Hergewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Also, hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk 35. Heute mit Flydi.
Ich bin immer noch der Flydi.
Und Felix.
Jo.
Und meiner einer. Der Mark.
Der ist down.
Der ist Mark down.
Genau. Eigentlich geht er ja morgen ab. Mark ab.
Ja, Mark ab. ja, der fliegt in die Staaten für 2 Monate.
Und eigentlich hatten wir ihm gesagt, hey, Junge, du hast jetzt eine Woche Zeit, deine scheiß Kleider zu packen.
Ja, aber
du hast ja sowieso nur einen Koffer und er hat es nicht.
Aber ganz ehrlich, hättest du deinen Koffer früher gepackt? Ich nicht.
Ich schon.
Okay.
Hätte ich eine Woche Zeit gehabt, hätten mich Leute in der Woche vorher darauf hingewiesen, dass ich schon meinen Koffer packen soll, dann hätte ich es gemacht. So.
Und vor allem, wenn
wie er verantwortungslos.
Weiß, er weiß ja, dass jeden Donnerstag hier ab 20 Uhr,
ja, ungefähr
21 Uhr,
ab 21 Uhr,
haut mal in dem Chat einfach auf den RB2K drauf.
Genau.
Weil der ist nicht da. Nichtsdestotrotz, wir
völlig
sind...
Völlig zu Recht.
Genau. Wir sind da, ich habe ein bisschen am Studio rumgebaut vorhin. Und zwar gibt es jetzt einen kleinen Access Point hier drin, der ein eigenes WLAN aufspannt. Und
das keinen Sinn macht, aber.
Wieso? Doch, das macht total Sinn, weil man jetzt mit seinem Telefon drauf connecten kann und dann über OSC.
Also braucht man dafür überhaupt einen Access Point? Ich glaube, das geht auch einfach so, oder? Also dieses Apple Streaming Zeugs.
Das hat doch. Bei dem Punkt bin ich noch gar nicht.
Das hat nichts damit zu tun.
Ich bin jetzt bei OC, bei Open Sound Control.
Oh, dann habe ich das.
Genau, Open Sound Control gibt es Programme für Android und für iOS. Ich habe hier jetzt Touch OSC und darüber kann man jetzt das Mischpult steuern. Und vorher war halt immer das Problem, immer wenn ich von externer IP kriege, weiß ich ja immer nicht, wie die IP vom Server gerade ist.
Obwohl du es eigentlich wissen könntest.
Jein.
Weil die Box im Tink ist.
Ja, und? Aber dann müsste ich mit dem Telefon auch ein Tink sein und das geht nicht.
Doch.
Echt?
Ja.
Okay.
Zeig mir mal die Implementierung von Tink, die auf iOS läuft.
Ich sag dir eine Implementierung, die auf Android läuft.
Ja, das bringt mir nichts.
Bringt dir nichts, aber es geht auf Mobile Devices auf jeden Fall.
Ja gut, aber nicht auf meinem und nicht auf dem von Ingo und nicht auf dem von Mark.
Aber auf meinem würde es
auf
gehen.
Deinem hast
und
du
hier hast eins. Du eins.
Was?
Du hast doch noch nicht mal einen, hast du jetzt eins bestellt?
Ja doch, der hat doch so ein Tablet.
Ich hab das
so. Der wollte doch so Nexus
ja,
4.
Ich habe eins gekauft, also bestellt in einem.
Hast du die 10 Minuten abgepasst, wo es die gab?
Nee, also ich habe es irgendwie um 45 Minuten verpasst, aber.
Ich habe auch den Stream, den Startknopf gar nicht gedrückt, Flydi. Kannst du mal nochmal irgendwie.
Drücken.
Backup Recording.
Ja, Backup Recording.
Pegel, 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 Pegel.
So, wenn man an alles nicht denkt.
Er sagt no card.
Ich hab die Karte. Ah, fuck!
Nee, lass einfach. Wir haben ja noch Backup Recording auf dem Stream.
Ja, nee, mehr Backup Recording ist immer mehr gut. Hier, da hast du die Karte. Steck die mal kurz rein.
Also, Tink läuft mit Gekrepel auch auf deinem Ei.
Da musst du es jailbreaken, oder?
Weißt du nicht, glaub schon.
Ja, dann nicht.
Wie dann nicht?
Ja, nee, dann hab ich keinen Bock drauf.
Also, du hast jetzt das Nexus 4 bestellt.
Genau.
Wann hast du es denn bestellt? Wie hast du es bestellt? Hast du es gekriegt?
Ich hab's in den Interwebs bestellt, auf dem Store halt.
Da, als plötzlich Google rumging, dass es jetzt für 10 Minuten mal wieder offen ist.
Ja, irgendwie, es war ja irgendwie angesagt, dass es um 17 Uhr kaufbar ist. Und dann habe ich gedacht, okay, mach ich's halt.
Und dann hast du es um 17 Uhr 1 gekauft?
Nee, ich habe es um 17.45 Uhr gekauft. Aber es hat gereicht, komischerweise.
Und
aber
Liefertermin ist jetzt nächstes Jahr 1000.
Ja, nächstes Jahr 1000. Aber dann wird's gut. Okay. Nee, ich guck mal, was ankommt. Also da steht irgendwie 4 Wochen und das wird ja auch irgendwie passen von mir aus. Sonst mir halt erst fucking nächstes Jahr schicken.
Now
ausverkauft schon wieder.
Ja, nee, das war in kurzer Zeit wieder ausverkauft, deswegen habe ich hier gefragt, ob du eins bekommen hast.
Nee.
Überhaupt.
Oh, hier, die 16 GB gibt es noch. Nee, wird demnächst versandt. Bloß 6 bis 7 Wochen. Bam.
Aha.
Also das Nexus 4 könnt ihr jetzt noch kaufen.
Ja.
Theoretisch.
Deswegen kommt es
trotzdem. Nee, praktisch auch.
Okay. Im nächsten Jahrtausend.
Nee,
im nächsten Jahr. Nee, warte einfach. Ich glaube, weil die so groß ist,
ach so,
braucht er einfach.
Also um mal zu sagen, genau, ich starre nämlich gerade ehrfürchtig auf den Recorder hier. Ja.
Jimmy
und pegel jetzt noch ein bisschen und jetzt drücke ich Record und jetzt haben wir ein Backup-Recording.
Gut,
so, jetzt können wir weitermachen.
Backup-Recording. Und ich war jetzt gerade bei diesem kleinen Device, was ich eingebaut habe. Also das macht jetzt DHCP und ich habe ein paar feste IPs vergeben, unter anderem für den Server, der jetzt immer eine feste IP kriegt. Und deswegen kann man in seinem OSC hier, du hattest ja mal irgendwie auch so ein kleines Python-Skript geschrieben. Ja. Da müsstest du ja auch eine IP angeben.
Genau, gucken, ob ich das noch wiederfinde. Wieder mal ein Projekt zu finden.
Und damit kann man sich jetzt einfach laut und leise stellen. Ich kann jetzt also hier einfach mal runterdrehen, dann hört er mich nicht mehr, oder ich kann mich lauter machen, oder ich kann auch den Flydy ausmachen. Sag mal was, Flydy.
Ja.
Ja, siehst du, habt ihr nicht gehört? Jetzt sag mal was.
Ja. Siehst du, habt ihr nicht gehört.
Siehst du?
Siehst du, habt ihr nicht gehört.
Ja. Deswegen mehr neu und ja, das, weil das Kleinste, was ich gefunden habe, irgendwie so ein Apple-Teil ist. Wie heißen die? AirPort
Express.
Express. Kann man da jetzt auch mit AirDings hin, AirPlay
hinstreamen. Also das Kleinste wäre so ein Krebsplug gewesen.
Muss ich ja sagen. Ja, hättest du mir einen bauen müssen.
Wie bauen? Du kaufst die Dinger für 15 Euro.
Und dann?
Ja, und dann machst du die da rein und dann ist es ein Access Point. Und es hat ein Ethernet dran.
Und DHCP macht es auch?
Und DHCP macht es auch.
Ja, hättest du mir das mal gesagt.
Ich habe darüber irgendwie 2 oder 3 Mal geredet, einfach.
Es ist eingebaut.
Es ist schon fertig, Felix. Nee, wir brauchen ja da jetzt auch nicht mehr drüber diskutieren, das ist fertig und man kann hinstreamen.
Es ist zu spät.
Ja.
Kann man eigentlich mit Linux auf so ein Ding streamen?
Nein. Nee, es geht umgekehrt.
Umgekehrt geht's, ne?
Du kannst mit dieses...
Audio kann man Haken machen, ich will auch AirPlay.
Ja, es gibt Share... Wie heißt denn das? ShareTunes, glaube ich. Es gibt so eine Software, was irgendwie ein komisches C-Programm mit einem Perl-Wrapper außenrum ist oder sowas. Und das geht, da kannst du dann quasi, die haben diesen geknackten Key mal da eingebaut.
Genau, da ist ja irgendwann mal verloren gegangen.
Ja, da hat einer einfach mal seinen Hardware-Debugger rangehängt und hat da mal geguckt, was da über den Bus geht und hat da halt irgendwie den Key rausgelesen. Und das geht, glaube ich, auch umgekehrt, dass du auf Linux quasi einen Target hast, wo du mit AirTunes hinstreamen kannst. Ich suche das gerade mal.
Aber das Besondere an diesem AirPlay-Zeugs ist ja, dass du eigentlich in keinem Netzwerk sein musst, oder? Oder habe ich das falsch verstanden?
Du musst...
Nee, die spannen... Also du kannst doch dieses Direct-Streaming, oder ist das noch was anderes? Also so wie ich das verstanden habe... Die Implementierung von Android soll das ja auch so machen. Also ich weiß gar nicht, wie das Ding hieß. Jedenfalls da soll es dann so sein, dass du kein Netzwerk aufspannen musst, also in keinem Access Point sein musst, sondern du sagst einfach, okay, jetzt los zu dem. Und dann passiert das Richtige irgendwie.
Also bei dem muss es sein, aber man könnte es natürlich auch irgendwie nochmal über Pulse Audio, man könnte auch noch ein zweites, du kannst mal so ein Device mal bauen, wo man dann auch mit Pulse Audio einfach noch hinstreamen kann.
Warum?
Damit du auch streamen kannst.
Pulse Audio ist ein fucking Cancer.
Ja, ich weiß, dass Pulse Audio scheiße ist. Ich reg mich ja auch drüber auf, aber damit würde Streaming über Netzwerk gehen.
Ah.
Die Frage ist, ob es den Aufwand und den Schmerz wert ist, das zu tun.
Wenn Felix das macht,
ich mach sowas nicht.
Ja, dann
siehst du,
vielleicht macht es ja ein Hörer. Also, wenn jemand mir so eine kleine Box schickt, die, doppelte Streichholzgröße, keine Ahnung, für mich so vierfache Streichholzgröße ist.
Und was soll das genau machen?
Wenn du da hinstreamst, dass da Musik rauskommt. Mit Linux.
Also wie soll da Musik rauskommen?
Du kannst so ein kleines Dingsy bauen, was Pulse Audio spricht und dann sagst du in deinem Pulse Audio, da Netzwerkdevice hinstreamen.
Und dann kommt das wo raus?
Dann würde es auf dem Mischpult rauskommen.
Ah, und das heißt, du brauchst aber noch Audioanschluss von dieser Box.
Ja. Hä? Ja, das ist doch jetzt auch schon so. Ich kann jetzt mit dem...
Ja, dann könnte man eigentlich Pulse Audio auch einfach da installieren, ne? Auf dieser Box.
Du meinst auf den Server?
Ja.
Könnte man auch machen. Ich meine, da läuft jetzt Jack gerade drauf als Soundserver und man kann Pulse Audio auf Jack laufen lassen. Das müsste irgendwie gehen. Könnte man auch mal gucken, dass man es so rumbaut, ja.
Hört sich alles nach Cancer an, also es... Machen wir mal weiter.
Ja, gut. Kommen wir mal zu den richtigen Themen, genau. Also, wir haben auf jeden Fall umgebaut, mehr neu shiny und so. Toter der Woche. GWT ist tot, oder zumindest so halb tot. Also GWT war ja dieses Google Web Toolkit, was von, wie war das, C?
Nicht C. Das ist ein...
Das wird doch was von Java nach, von Java nach JavaScript runterkompiliert hat.
Ja, das ist ein Web-Framework für die Client-Seite, wo du in Java-APIs und in Java selbst, in der Programmiersprache Java, Applikationen entwickelt hast. Und die wurden dann durch einen Compiler gejagt, dort nochmal ein bisschen optimiert und Code für diverse Browser generiert. Und dann fällt da letzten Endes hinten JavaScript raus, was aus sich raus dann nochmal CSS und HTML generieren kann, so dass du dann quasi da komplexe UIs in Java bauen kannst, wenn dir der Schmerz lieb ist. Also ich habe da, lass mich mal nachdenken, ich glaube, ich habe da über ein Jahr lang mitgearbeitet und habe da so Dinge implementiert. Geht schon, aber wenn man wirklich, wenn man sich wirklich tatsächlich mit Webentwicklung beschäftigt und mal JavaScript gelernt hat und so und dann vielleicht mal ein paar schöne UI-Bibliotheken benutzt, dann ist es deutlich weniger Code und deutlich weniger Aufwand und deutlich weniger schmerzhaft, das direkt
in JavaScript. Aber du kommst doch nicht so tief, oder?
Wie meinst du so tief?
Also wenn es Java ist, also du hast nicht die Java-APIs dann irgendwie zur Verfügung, oder?
Du hast Java-APIs, die nachimplementiert sind. Also ein Teil der APIs, zum Beispiel die ganzen Collections-APIs, und so String-Formatting und so Geschichten. Ein paar der Standard-APIs sind nachimplementiert worden, aber die werden ja alle nach JavaScript runter übersetzt. Das heißt, du brauchst für jede Java-API, die du benutzt, eine Implementierung, die das dann wiederum auf JavaScript umsetzt.
Ah. Aber der Vorteil war, er hat es halt auch gleich so klein wie möglich gemacht. Er hat dann die Variablennamen A, B, C, D genannt.
Er hat es obfuscated und obfuscated hat minified, aber das ist nichts, was nicht ein normaler JSMin oder Google Closure Compiler nicht auch könnte.
Ja, aber waren trotzdem so ein paar nette Features drin.
Also, was ganz cool ist, ist, man konnte halt bestimmte Klassen so implementieren, dass die nur für gewisse Browser geladen werden und konnte dann halt so über so einen Mechanismus, der sich Deferred Binding nannte, bestimmte Dinge für unterschiedliche Browser, die sich im JavaScript selbst unterscheiden, anders implementieren, und der hat es gleich so hinkompiliert, dass gleich im richtigen Browser die richtige JavaScript-Datei geladen wird und irgendwas ist da gerade explodiert. Ingo, mach mal dein Handy aus.
Ingo, goddammit, nix kannst du.
Ja, also ist schon eigentlich ganz nett. Was halt auch nett ist, ist, wenn man in der Java-Welt lebt, dann konnte man halt dann so einen Eclipse-Debugger an seinen Lauf, an seine Web-Anwendung ranhängen und konnte da quasi single-steppen durch die Java-Applikation oder beziehungsweise durch die JavaScript-Applikation, aber aus einer Java-IDE raus. Aber auf der anderen Seite hat man mittlerweile mit WebKit-Inspector und mit dem Debugger aus dem Firefox Tools, die gut genug sind, mit denen man das auch in JavaScript direkt machen kann. Da braucht man dann keine full-blown IDE dazu.
So, und Wafer in GWT geschrieben.
Ja, Wafer in GWT geschrieben, darum hat es auch nicht skaliert und war die ganze Zeit dreckslangsam und man hat irgendwie, glaube ich, 2,5 Megabyte einfach nur JavaScript runterladen müssen, bis die Applikation mal geladen
war. Hört sich ein bisschen nach Twitter an.
2 Megabyte ist doch nix. 2 Megabyte ist doch nix heutzutage.
Ja, aber für JavaScript 2 Megabyte JavaScript-Code.
Das hast ist schon du mal viel. Die Twitter-Seite gesehen?
Nein, also schon lange nicht mehr.
Gruselig.
Echt?
Ja. Gut. Da ist es, glaube ich, 1 Megabyte, nur für die fucking Seite.
Okay, aber
jedenfalls, jetzt ist es auf dem Open Apache Graph gelandet. Ja.
Genau, Google hat gesagt,
Community-Projekt. Hier, Open Apache Graph, ja, herzlichen Glückwunsch.
Ist uns irgendwie zu blöd. Kein Gewinn, was weiß ich, bla bla. Hier
kommt zu wenig Profit.
Macht mal weiter.
Ja.
Damit ist es tot, oder?
Ja, also wie gesagt, ich habe da ja auch meine eigenen Erfahrungen mitgehabt. Wir haben ja damals in der Firma, in der ich damals gearbeitet habe, versucht, einen Web-Framework in GWT zu also ein Mobile-App-Framework in GWT zu entwickeln, was dann halt über so dieses Deferred-Binding-Applikation nativ aussehen lässt. Aber letzten Endes ist das Projekt dann auch den Bach runtergegangen, weil das irgendwann nicht mehr managebar war, weil das einfach so, du musstest einfach so viele Hacks anbringen, um irgendwelche Dinge zu tun, und wir haben dann tatsächlich auch angefangen, Dinge im Compiler umzuändern, damit wir dann noch zusätzliche Daten mit reingeben können und sonst irgendwas. Das war dann irgendwann Schmerz. Also ich glaube auch, wie hieß diese Sprache, die Google letztens
Dart.
Genau, mit Dart war das eh schon relativ klar, dass Google GWT früher oder später fallen lässt. Weil die haben jetzt dann quasi ihre eigene Programmiersprache, die sie irgendwann nativ in Browser bringen werden, die auch nach JavaScript runterkompiliert, in die semantisch gesehen deutlich näher an JavaScript dran ist, als jetzt Java selbst. Daher macht es wahrscheinlich durchaus mehr Sinn, das GWT jetzt mal sein zu lassen. Da hat sich in der letzten Zeit auch nicht großartig viel getan. Also ich kann mich noch an die großen Änderungen erinnern, die so mit der Version 2.0 gekommen sind. Das war hauptsächlich, dass man da UI-Binder hatte, wo man in XML wiederum, das ist auch irgendwie pervers, man kann in XML dann in einem eigenen XML-Dialekt also eine UI spezifizieren, die dann wiederum auf Java-Klassen umgesetzt werden, die wiederum JavaScript generieren, die wiederum HTML generieren. Ja,
das ist schon hinten durch die Brust aufs Auge.
Ja, also da hätte man genauso direkt HTML schreiben können.
Nee.
Ja.
Hätte man.
Ja, so einfach ist es tatsächlich nicht. Das XML war tatsächlich schon sehr abstrakt und sehr UI-Element spezifisch, aber halt rechtfertigt halt den Aufwand nicht.
Also GWT war eine nette Idee, hat auch gut funktioniert, aber oder semi-gut funktioniert, aber hat jetzt keine Zukunft.
Irgendwie funktioniert, ja.
Ist tot. SHA-1?
SHA-1 als Passwort-Hashing-Algorithmus. Ist ja schon länger tot, aber jetzt noch mehr super doppeltot.
Super doppeltot.
6 Minuten braucht man. 6 Minuten braucht man.
Für was? Für alle Passwörter, die es gibt?
Ja, für die SHA-1-Passwörter, die...
Wie viel Zeichen?
8,
glaube ich. 8?
Holy crap. 6 Minuten. Also da hat so ein Typ irgendwie so auch so einen riesen Rechner mit
dieses 5 Rechner zusammengebaut mit super mega unendlich vielen Grafikkarten.
Und ja, mit ganz, ganz vielen Grafikkarten, die irgendwie, also die knacken dir ein SHA-1-Passwort innerhalb von 6 Minuten.
Und jetzt 20% schneller, nachdem der Typ von Hashcat, der, ich weiß gar nicht, wie er heißt.
Noch 20% schneller.
Hat einen Weg gefunden, wie man die Hashes noch schneller knacken kann, indem man Sachen, die nacheinander relativ oft passieren, also so ein OR der halt relativ oft passiert, die zusammenzufassen zu einer Operation, die vorzuberechnen, und dann kannst du es halt einfach nochmal 20% schneller rechnen.
Sehr gut.
Und es ist sehr, sehr cool.
Das sind doch jetzt schon irgendwie 60 Milliarden pro Sekunde, die sie da schaffen.
Tja, bam, und jetzt sind es nochmal 20% mehr. Das heißt einfach nochmal irgendwie 10 Milliarden mehr.
Das heißt, MD5 nicht einsetzen, SHA-1 nicht einsetzen, geht auch was Besseres.
Sondern, wie heißt es?
Bcrypt? SHA-3.
Bcrypt.
Ja, Bcrypt oder BBK, wie heißt BBK?
DF2.
Oder SHA-3.
PBK DF2 heißt es.
Nee, SHA-3 war, glaube ich, auch nicht für Passwörter geeignet.
Alle SHA ist super easy, super even.
Weil die sind einfach zu schnell, tatsächlich.
Ja, also der neue ist doch, die haben doch gerade diesen Wettbewerb abgeschlossen für SHA-3.
Ja.
Ja, und?
Und? War das?
Nein, also diese ganzen Hashing-Algorithmen sind nicht dafür da.
Die sind da zu hashen und möglichst kollisionsfrei zu sein, aber nicht
um schnell zu sein.
Und schnell zu sein. Und das Problem ist, wenn die schnell sind, dann kannst du die schnell durchprobieren und brute-forcen. Das ist ja gerade momentan das Problem. Darum will man ja auch irgendwas.
Nehmt mindestens 21 Zeichen Passwörter.
Würde auch helfen.
Dauert es länger, ist trotzdem aber machbar. Also,
ja. Ja, 21 Zeichen ist dann nicht mehr machbar, auch nicht mehr mit SHA-1. So. Also 21 Zeichen, da kannst du halt schon arg lange warten.
Ja, früher oder später gibt es dann wieder die super Hardcore-Grafikkarten, mit denen geht es dann
unendlich schnell. Klar, die machen Quantumgeschwindigkeit.
Ja, genau.
Die haben schon alle ausgerechnet, bevor du sie quasi gefragt hast.
Genau, so, die haben schon Brute Force alles ausgerechnet, bevor du überhaupt drüber nachgedacht hast.
Dass du dieses Passwort haben willst?
Bam. Genau.
Quantum-Grafikkarten, die super quantummäßig schnell
sind. Auf jeden Fall.
Die kommen definitiv demnächst. Irgendein Hummer ist auch tot?
Nicht nur irgendein Hummer, sondern ganz schön viele Hummer.
Ganz viele Hummer sind tot?
Es geht nämlich...
Wieso? Die werden noch gegessen, oder?
Ja, ja, genau. Normalerweise werden Hummer gegessen. Oder?
Wir haben ja gelernt, die sterben nicht.
Da fallen immer nur die Scheren ab.
Was? Nein. Haben wir letztes Mal
nicht gestorben.
Ja, Hummer aber auch.
Hummer aber auch. Jedenfalls das Problem bei Hummern ist, dass die sich so super gut vermehren und jetzt haben die quasi eine Überproduktion von Hummern und damit die großen Hummer nicht sterben, werden denen die kleinen Hummer zum Fraß vorgeworfen und die essen die wohl hart.
Kapitalismus.
Das ist ja Kapitalismus.
Hannibalismus.
So ist das im Kapitalismus, liebe Kinder.
Kapitalismus funktioniert
so. Die Alten fressen die Jungen auf.
Ja, also mein Körper ist gerade damit beschäftigt zu verdauen, deshalb ist in meinem Hirn gerade kein Platz mehr.
Jedenfalls Kannibalismus. Das ist halt schon abgefahren, dass die wirklich so super viele Lobsters haben, und die sich so hart vermehren, dass die quasi die kleinen Baby-Lobsters essen.
Tja.
Und das ist was sonst in der... also in dieser Lobsterfamilie sonst nicht vorkommt. Es sind einfach nur viel zu viele fucking Lobsters.
Gut,
das ist ganz schön traurig.
Ja. Untote der Woche, Wunderlist 2.
Ja.
Keine Ahnung. Wow.
Also es war ja, wir haben uns ja vor ein paar Monaten mal über, wie hieß das?
Wunderkit. Ich benutze es immer noch.
Über Wunderkit lustig gemacht. Ich habe ja Wunderlist mal benutzt, bis sie dann irgendwie mal temporär einen Service abgeschaltet haben und dann hat es mich angekotzt und dann bin ich auf Evernote gewechselt und habe nie wieder zurückgeblickt.
Evernote gibt es auch für Linux.
Wow. Da gab's, habe ich irgendwas gelesen, nicht komplett, aber es gibt jetzt einen Client, mit dem man zumindest rudimentär mit Linux zugreifen kann, ja.
Ja, ja, und auch mit Drag and Drop geht irgendwas, habe ich gerade gesehen, ja.
Ja. Ja, also wie gesagt, das ist, glaube ich, auch wieder so ein Startup-Ding, wo halt einfach unglaubliche Mengen Geld reingibt. Und das, was rausfällt, ist, glaube ich, nicht so cool. Also Wunderlist war mal ganz nett. War immer so ein Vorzeigeprojekt für dieses Titanium Accelerator. Soll ich mal kurz erklären, was das ist?
Oder? Ja, das war doch das, was auch.
Ja, erzähl. Titanium Accelerator ist auch so ein Projekt, mit dem du in JavaScript native Applikationen entwickeln konntest. Mhm. Also für iOS, für Android, für.
So wie PhoneGap.
Nein.
Besser. Achso, weil nicht, nativ, nicht.
Weil, weil die, also PhoneGap konntest du, PhoneGap bietet dir JavaScript-APIs an, um native Funktionen von deinem Betriebssystem aufzurufen. Aber die UI ist immer noch größtenteils, also es gibt für so ein paar Sachen gibt es so rudimentäre UI-Funktionen, aber nicht komplett. Normalerweise ist das, was du in einer PhoneGap-Applikation als UI darstellst, eine Web-Applikation. Und bei Titanium Accelerator ist es tatsächlich so, dass da interne Brücken auf nativen Code aufgerufen werden und die dann eine native UI generieren. Unter anderem für, wie gesagt, iOS, für Mac, für Windows und ich glaube für Android. Und ich glaube, es gibt, glaube ich, auch noch Ports für BlackBerry und so Geschichten. Und da war das immer so das Aushängeschild, weil das ist in Titanium geschrieben. Und ja, ist halt so eins der wenigen Produkte, wo es tatsächlich bekannt ist, dass sie das nehmen. Und wo
sind die jetzt davon weg?
Ich hab's nicht.
Ja. Sie haben jetzt gesagt, okay, sie schreiben jetzt irgendwie nativ alles und weg von dem Titanium-Zeug.
Ja, das Problem ist halt, durch diese Indirektion von JavaScript auf nativen Code hast du halt jedes Mal diese Performance-Einbußen wie Sau. Mhm. Gerade, also ich hab mir, dieses Titanium ist zum Teil Open Source, ich hab mir da mal den Android-Port angeguckt und da ist es halt tatsächlich so, dass sie einen Apache Rhino JavaScript VM in der Android-App starten und damit den JavaScript-Code interpretieren.
Holy crap.
Ja, genau. Also das heißt, die starten da halt nochmal eine extra VM, die auch in Java geschrieben ist, um JavaScript-Code auszuführen, um damit native APIs aufzurufen und das performt einfach nicht. Also das mag für kleine, irgendwelche Web-Clients oder so, mag das vielleicht einigermaßen funktionieren, wenn du nur aus einem, keine Ahnung, aus einem Webshop irgendwelche Artikel anzeigen willst oder so, aber sobald du da eine komplexere UI zusammenbaust, wird das wahrscheinlich schwierig. Und so ist es wahrscheinlich auch bei Wunderlist gewesen oder diese sechs Wunderkinder, wie die Firma da heißt, die hat ja letztens, wie viele Millionen haben die kassiert?
Ich weiß nicht,
wofür. Keine Ahnung, Berliner Startup.
Ja, die haben auf jeden Fall ungerecht.
Wahrscheinlich das einzige Startup in Berlin und deswegen.
Da geht's gerade echt ab in Berlin. Oh, mit Geld einsammeln und so.
Fuck, ich will auch Geld einsammeln. Wollen wir einfach mal Geld einsammeln?
Machst du doch. Kriegst du Flatter manchmal. Ah, da gibt's Essen für.
Okay, gut genug, würde ich sagen.
Ja, du sammelst Essen.
Ich sammle, Coins.
Genau. Und Wunderlist 2 kommt jetzt irgendwann und alles besser, alles neuer. Alles
ich finde das super bescheuert einfach. Mhm. Ich meine, eine To-Do-Liste, seriously.
Ja, To-Do-Listen ist gerade irgendwie total der Hype.
Ja, klar. So wie jeder Programmierer auch mal seine eigene To-Do-List-App geschrieben hat.
Ja.
Und einfach noch eine. Und ihr tolles neues Feature ist, dass sie größere Auflösungen abkönnen. Fucking surprise. Ich habe gedacht, es geht automatisch. Steht hier. Jedenfalls ist es, also ich finde, das ist einfach, sie sollen einfach woanders hingehen und irgendwie ihr Geld essen.
Hä? Nee. Ich find's gut.
Ich find's blöd.
Nein, neue To-Do-List braucht jeder Mensch
irgendwie. Ja, klar. Und, deswegen gibt's ja auch
und schon. Und such so viele. Dir deine einfach aus, wenn du die nicht magst, nimmst halt eine andere. Ich meine, wie organisierst du dich denn? Textdateien. Gar nicht.
Ich hab Task, also dieses Task Warrior Task. Aber auf dem Android habe ich, wie heißt denn dieses Ding, dieser komische Squid?
Astrid.
Genau, Astrid. Und das funktioniert irgendwie.
Das ist ein Client für Remember the Milk. Oder kannst du auch ohne
Webseite. Das ist ein Client für das Google-Zeugs.
Achso, früher war das nur für Remember the Milk. Mittlerweile geht es wahrscheinlich auch für andere. Ja,
die haben auch ihr eigenes Zeugs, aber
Remember the Milk ist auch lange verwendet.
Das funktioniert halt für dieses Google-Task und das ist ja eigentlich was, alles was. Der macht irgendwie Synchronisierungskrams halt über das halt.
Eigentlich willst du dann dein eigenes Zeug haben.
Ja, eigentlich willst du selber schreiben. Ja.
Nee, selber schreiben nicht. Ich benutze da in einem. Pusht das alles zu Zarafa, zu meinem Zarafa und.
Zarafa.
Ja, genau. Okay, sehr gut. Tomatenprojekte.
Ja, lustige Tomatenprojekte.
Ich verstehe zwar nicht, was für Tomatenprojekte.
Nee, es geht darum, einer hat irgendwie.
Das Bio-Tomaten wenigstens?
Ja, natürlich, die ist super maximal bio, weil er hat die quasi komplett selber gezüchtet und hat dann.
What the fuck?
Hat jetzt eine Webseite, wo du die Tomate dir anschauen kannst, wie sie gewachsen ist, wenn du über dieses komische GIF drüber gehst.
Ja, das ist ja total toll.
Und er zeigt irgendwie den pH-Wert oder irgendwelche Feuchtigkeitskram.
Die wächst kaum.
Ja, die wächst halt nicht so schnell, weil die will nicht überortet werden. Das jedenfalls, er hatte drüber irgendwie so ein Kamera-Dingsi gebaut und beobachtet, lässt jetzt quasi das Internet seine Pflanze beobachten.
Sehr gut.
Toll.
Gut. Ich finde es super.
Ja, sollte man öfter mal machen.
Ja.
Also sowieso alles, was so Zeitraffer-Gedöns dann auch.
Zeitzerraffer.
Genau. Microsoft.
Microsoft.
Und der M.
Hm?
Halt
der M?
DRM. Digital Rights Management.
Digital Rights Management. Also, es war jetzt ein News. Ich weiß nicht wirklich, ist nicht wirklich News.
Deswegen steht es bei uns in der News, weil es nicht wirklich News sind.
Ja, not News quasi. Also, no News.
No News.
Was es geht darum, dass vier Microsoft-Engineer schon vor jetzt 10 Jahren vorausgesehen haben, dass DRM super hart fällt und dass Darknets gewinnen.
Darknets gewinnen?
Darknets, ja. Also dieses quasi private Austauschen von Daten und Skynet. Zeug. Nee, Darknet. Also so Tink zum Beispiel ist ein Darknet.
Ja.
Du hast ein Overlay über dem normalen Internet. Netzwerk, über dem quasi über der Hardware, über dem, was du halt sonst als Internet benutzt. Was dann quasi für dich ein eigenes Netzwerk aufspannt. Und das haben sie vorausgesehen quasi vor 10 Jahren jetzt schon. Und die haben eine .doc haben sie ihr Dings.
Damals gab es noch kein PDF vor 10 Jahren.
Nee, die sind von Microsoft, die waren dazu genötigt. Es ging quasi nicht anders.
Und XPS oder wie hieß dieses komische Format, was Microsoft irgendwann mal gegen PDF stellen wollte?
Dieses
P, irgendwas.
Das einfach nichts aufmachen konnte.
Aber
ja.
Irgend sowas komisches.
Ja. Ja. Und das Interessante gab's ist halt wirklich. Nicht.
Damals.
Das, was sie da halt beschreiben in ihrem Paper, ist eigentlich super aktuell. Und das ist genau das, was jetzt gerade passiert, nämlich Leute gaunern Sachen über Darknets und DRM fällt.
Ja, so, dass DRM kaputt war und nicht richtig funktioniert, haben wir ja beim Audio schon gesehen. Beim Audio haben sie es mittlerweile Gott sei Dank aufgegeben.
Haben sie es aufgegeben? Komplett? Nee,
natürlich. Welches Audio hat denn noch DRM?
Zum Beispiel alles, was du bei iTunes kaufst? Oder
Nein.
Gar nicht mehr?
Nicht mehr.
Welchen Jahrtausend lebst du denn?
Keine Ahnung. Weißt du, wie oft ich schon bei fucking iTunes eingekauft habe?
Nie scheinbar. Und bei Amazon hast du auch noch nie eingekauft?
Also alles, was du mittlerweile irgendwo kaufen kannst.
Alles
oder,
ist DRM. Also Musik.
Oder sehr viel
also, ist DRM. Also was ich auf jeden Fall...
Hörbücher nicht.
Genau, was ich auf jeden Fall weiß bei, wie heißt diese? Audible. Genau, die fucking...
Ja, Audible ist scheiße. Deswegen benutzt es auch keiner. Deswegen... Also ich hab auch so ein paar Hörspiele, die ich höre, die gibt es Gott sei Dank bei Amazon MP3.
Mhm.
Also da sind sie dann halt DRM-frei, aber es gibt so ein paar Sachen, echt so ein paar Hörbücher, die man nur über Audible kriegt und das will man nicht benutzen.
Ich bin gerade überlegen, ich glaube, meine Mutter hat sich letztens mal irgendwo ein Hörbuch bei iTunes gekauft und das hatte tatsächlich auch noch DRM.
Scheißmüll.
Echt?
Ja. Weil das, glaube ich, auch letzten Endes dann wahrscheinlich von Audible kommt, irgendwie sowas. Aber ist tatsächlich aber so...
ist Audible nicht auch Amazon? Oder wem gehört Audible?
Ja, die
Audible
gehören irgendwie dazu.
Gehört Amazon.
Ja, also die gehören, die sind auf jeden Fall irgendwie mit zusammen.
Ist so wie Love Film oder so. Ist auch so ein Amazon-Unternehmen. Ja, das ist Dreck. Deswegen, ich hatte auch mal einen Audible-Account und eigentlich finde ich das ganz gut. Wir haben eine große Sammlung, man kann ziemlich viel runterladen, aber dieses DRM-Geraffel...
Tochterunternehmen von Amazon.com.
Ja.
dieses blöde DRM-Geraffel geht einem so auf den Keks, ja. Musst du es irgendwie über iTunes synken oder.
Ja, über iTunes synken, genau, fuck.
What the fuck? Ich will einfach, dass da MP3s rausfallen und gut ist, dann zahle ich auch dafür.
Ja, oder irgendwie ein M4B, was man halt trotzdem irgendwo auf ein anderes Device kopieren kann.
Ja.
Ich meine, das hat ja bei Ben.
Ich meine, wenn ich ein Buch kaufe, kann ich das auch lesen, natürlich, und weitergeben. Ja. Und trotzdem funktioniert der Markt, ja.
Ja, aber bei Büchern ist doch DRM relativ.
Bei Büchern ist DRM auch super verbreitet. Was halt auch ein Grund ist, warum ich noch nie auf meinem Kindle ein Buch gekauft habe, weil ich die halt tatsächlich auch trotzdem in Papierform kaufe und mir halt nur das Content, den ich mir online irgendwie besorge, Blogposts und so Geschichten, Lesefu vor allem, den lese ich halt auf dem Kindle. Aber ich lese halt keine Bücher auf dem Kindle oder nur halt so Sachen, die man irgendwie gemeinfrei bei Project Gutenberg bekommt. Weil einem das Zeug halt nicht gehört.
Ja.
Also ist eine,
jederzeit löschen kann,
ist eine Geschmackssache. Ich meine, okay, es gibt auch so Sachen, wenn man zum Beispiel bei O'Reilly Bücher kauft oder Hauptsache Fachbücher bei Pragmatic Programmers zum Beispiel. Da kriegt man dann, wenn man das dann Buch holt, da kriegt man eine DRM-freie Kindle-Version. Man kriegt irgendwie ein PDF und ich glaube ein EPUB und das ist alles DRM-frei. Bei sowas ist es dann okay, da habe ich auch ein paar Sachen. Also
genau, also ich meine, wenn ich mir ein Buch kaufe, warum geben sie nicht gleich die elektronische Version immer dazu?
Das fände ich eh super. Also gerade auch bei Audio würde ich das zum Beispiel auch erwarten, wenn man sich eine CD kauft, um sie in den Schrank zu stellen, weil ganz ehrlich, wer hat denn noch CD-Player? Wer spielt denn noch CDs ab? Also wenn ich habe keinen mehr.
Doch, das Auto hat einen.
Mhm.
Ja, und Autos kann ich mir vorstellen, ja.
Aber ich meine, ich würde es trotzdem nicht benutzen, weil ich auch immer mein Telefon ransteck und Podcasts höre. Aber
eben, aber wenn man dann sagt, okay,
weiß ich, dass da noch einer drin ist.
Wenn man sagt, okay, ich möchte vielleicht nochmal die Möglichkeit haben, das Zeug irgendwie lossless zu rippen oder ich möchte es irgendwie im Schrank stehen haben oder so, warum bekommt man dann nicht einfach dann noch das als MP3 oder als irgendwie, keine Ahnung, FLAC oder sonst was dazu? Ja. Ich meine, das tut doch keinem weh. Genauso sollte es bei Büchern sein, finde ich. Aber ich glaube, da muss die Branche erstmal genug Schmerzen erleiden, dass sie da irgendwie was ändert und es merkt.
Seitdem es bei Musik ohne ist, kaufe ich tatsächlich auch Musik online und gut ist, ja, funktioniert alles schön, aber schon bei Serien und Büchern habe ich halt Bauchschmerzen. Solange das immer noch mit diesem komischen DRM ist. Gut, also das haben die Microsofties schon vor 10 Jahren vorausgesagt.
Genau.
Könnt ihr euch mal durchlesen, das Paper dazu.
Ist relativ cool, ja.
Facebook will vielleicht oder vielleicht doch jetzt auch nicht WhatsApp kaufen. WhatsApp war ja schon eh die ganzen letzten Tage kaputt.
Das ist schon seit Ewigkeiten kaputt und sie reagieren irgendwie überhaupt nicht. Und scheinbar interessiert es auch keinen. Das ist seltsam.
Niemanden interessiert.
Das kostet vielleicht auch Geld jetzt. Das kostet ja irgendwie Geld pro Jahr.
So. Nee, ich glaube, das Gerücht, was ich da gehört habe, war. Nee,
doch, Android
für Android.
Für Android hat es bis jetzt. War auch die App kostenlos. Und die soll jetzt, glaube ich, in Zukunft auch Geld kosten oder sowas.
Nee, du sollst pro Jahr bezahlen.
Soll man pro Jahr bezahlen?
Pro Jahr irgendwie zwar nicht viel, ein Euro oder keine Ahnung, irgendwelche Cents.
Ich habe mich auch schon die ganze Zeit gefragt, wie die ihre Services im Laufen halten, weil irgendwo muss ja das Geld herkommen, um die zu. Also, um die zu betreiben, weil.
Tja, vielleicht habt ihr auch so eine Box wie die lustigen Russen später.
Das kann natürlich sein.
Da gab es auf jeden Fall dann so ein Gerücht, dass Facebook vielleicht WhatsApp kauft, aber jetzt sieht es schon wieder nicht danach aus, weil Facebook hat jetzt einen eigenen Dienst gelauncht.
Nee. Facebook hat ja schon lange ihren Messenger.
Genau, und hat den jetzt vereinfacht.
Du
musst jetzt nur noch deine Handynummer angeben und kannst dann gleich loslegen.
Muss man dazu sagen, der Messenger für Android. Das ist momentan nur die Android-Version.
Ja gut, aber iOS kommt, glaube ich,
noch. Bestimmt. Also Facebook hat ja auch letztens irgendwie angesagt, dass sie das intern, um ihre Android-Apps besser zu machen, ihre ganzen Mitarbeiter jetzt Android benutzen sollen. Habe ich letztens mal irgendwo in den News gelesen. Ja, ich kann die vielleicht nachher mal
raus. Das habe ich auch gelesen, aber ich weiß nicht, ob das Bullshit ist oder nicht.
Das kann natürlich sein, dass es auch wieder Gerüchteküche ist. Ja, das ist echt so ein Problem mit diesen Mobile Messengern, weil irgendwie so, ich habe ja mal angefangen, oder den gibt es ja mittlerweile immer noch, Yaxim zu schreiben, diesen XMPP-Client für Android. Und das Problem ist, da kannst du ein richtiges XMPP machen, da ist der Client auch die ganze Zeit online, aber der saugt halt deine Batterie 0,nix leer, weil du halt die ganze Zeit eine TCP-Verbindung halten musst, zumindest zum Server. Und so WhatsApp ist dann schon ganz schick, weil die halt über die Push-Notifications schicken die dir dann deine Sachen und es fühlt sich so ein bisschen schon so an, wie wenn du nativ eine SMS benutzt, auch so, dass du einfach über deine Kontakte über ihre eigentlichen Telefonnummern erreichen kannst und so, aber das Problem ist halt, dass es alles so furchtbar kaputt ist. Ich meine, die haben ja lange Zeit einfach die Nachrichten komplett im Plaintext übers Netz geschickt. Scheißegal, was ist. Dann haben sie irgendwie angefangen, deine E-Mail als Krypto-Key zu benutzen. Und momentan kannst du ja jegliche Accounts übernehmen, indem du die Telefonnummer und die E-Mail vom Handy weißt. Und dann kannst du die übers Web übernehmen. Das ist nicht so cool. Auf der anderen Seite benutzen es echt viele Leute. Mhm.
10 Millionen Nachrichten pro Tag.
Also ich hab WhatsApp mal irgendwann draufgetan, weil es irgendwann kostenlos war. Und ich habe es echt nie benutzt.
Ja, das Ding ist...
Also ich meine, bräuchte es auch nicht, weil ich habe irgendwie x Milliarden SMS umsonst. Früher war das ja vielleicht noch, weil jeder SMS irgendwie 30 Cent gekostet hat, weil sie sich da richtig abgezockt haben. Aber heute ist ja, wenn du nicht gerade einen Prepaid-Vertrag hast, in jedem Vertrag irgendwie flat umsonst SMS dabei,
dann braucht dein Gegenüber halt auch eine SMS flat. Ich habe zum Beispiel keine und
warte noch 3 Jahre, dann ist es, ich meine, damit haben sie ja früher Geld gemacht ohne Ende, das war ja irgendwie die eierlegende Wollmilch-Cash-Cow, sie haben ja Milliarden mit so wenig Bits verdient.
Ja, ich finde das ja krass. Und am Anfang wurde wirklich nur der Control-Channel dafür benutzt. Ja. Und dann hat das irgendwann nicht mehr skaliert, weil die Leute so viele SMS geschrieben haben.
Ja,
und trotzdem haben sie wirklich angebaut, also weg vom Control-Channel rein in den quasi Nutz-Channel. Mhm. Und das ist schon ganz schön aufgefahren.
Ja, eigentlich. Ja, das Ding ist halt, SMS bist du immer noch auf deine 140 Zeichen festgelegt.
Okay, das war Tinder auch.
160.
Die 20 Zeichen reichen.
Okay, das kann man splitten, das ist kein Thema, aber du kannst sowas wie Multimedia-Daten
Du kannst ja ganz lange SMS mittlerweile schreiben. Wie baut er ja zusammen?
Extended SMS. Ich muss schon sagen, ich benutze tatsächlich mit einer Person WhatsApp, die das halt auch schon seit jeher hatte. Und ich habe den Account davor auch nicht genutzt. Aber ist halt schon ganz cool, wenn man dann zum Beispiel im Ausland ist und dann irgendwie eine externe SIM-Karte reinmacht, aber trotzdem noch auf WhatsApp mit seiner Handynummer erreichbar ist und so. Das ist zwar eigentlich möchte ich es nicht benutzen, aber es ist schon sehr bequem. Und darum benutzen es wahrscheinlich einen Haufen Leute, weil sie sich keine Gedanken machen.
Was ist eigentlich mit dem Google Messenger? Der kann das doch auch, oder? Google Talk, wie heißt das Ding?
Ja gut, Google Talk, aber das ist dann halt nicht so integriert. Und
außer du hast ein Android.
Oder? Ja, da fühlt sich's aber auch nicht so an, wie jetzt zum Beispiel iMessage. Also was du zum Beispiel benutzen könntest, wäre iMessage iOS.
Ja.
Aber da brauchst du halt ein iOS-Device. Das ist halt nicht cross-Plattform.
Ja, das sagt.
Und das Ding ist halt, klar kann man SMS-Flats bekommen und so, aber da kannst du halt auch keine Bilder verschicken, du kannst keine Videosnippets verschicken, du kannst nicht sagen, okay, hier insert mir mal da den GPS-Fix, in dem ich gerade bin. Und das ist schon ganz praktisch, wenn man das
zwischendurch benutzt. Du kannst auch Twitter benutzen für solche Sachen, oder?
Ja, dann braucht dein Gegenüber halt Twitter.
Ja, und? Das ist mit den meisten Sachen so, außer mit fucking SMS.
Ja, das Ding ist halt, WhatsApp installierst du dir und dann registriert er sich automatisch einen Account über deine Handynummer und dann war's das.
Ja.
Und du musst
man sieht ja auch, wie scheiße das ist dann.
Ja, natürlich. Es ist super scheiße und es ist super unsicher, aber es ist einfach, es fühlt sich so an, als ob du das Ding installierst und dann funktioniert es wie eine SMS. Ja. Das mag sich für uns irgendwie trivial anhören, aber ich glaube, für einen Großteil der Smartphone-User, die das jetzt irgendwie in den letzten paar Jahren ihr erstes Smartphone gekauft haben, ist es, glaube ich, schon ein Grund, sowas zu benutzen im Vergleich jetzt zu einem irgendwie XMPP-Messenger oder sowas.
Okay.
Alles nicht so cool. Da wäre es mal cool, wenn es wirklich da eine offene Alternative geben würde, die auch tatsächlich einfach funktioniert.
Tatsächlich?
Ja.
Tja.
Sorry, ich muss gerade mit dem...
Mit dem Internet reden. Internet, schon klar. Das hört ihr eh nicht
vor
zu.
Allem mit dem Markdown reden.
Mit dem Markdown, blöder Markdown.
Wo waren wir? Achso, ich wollte jetzt eigentlich eine total tolle Überleitung machen. Und
die du super total toll verkackt hast gerade.
Genau, weil es geht um den lieben McAfee. Ich habe meine Überleitung vergessen.
Ja, die.
Irgendwas wollte ich Lustiges sagen.
Ja,
auf jeden Fall, der ist ja...
Wurde er nicht? Hier, komm, erzähl doch jetzt erstmal.
Der ist jetzt auf jeden Fall festgenommen worden.
Ja.
Ja, das ist total
toll. In Guatemala.
In Guatemala. Erst wollte er da nur Asyl beantragen und irgendwie...
Huch.
Der ist mit seiner 20-jährigen Freundin da irgendwo über die Grenze und das fanden die Guatemala-Lesen irgendwie...
Guatemaliten?
Ja, also die Leute, die da Guatemala beherrschen, irgendwie nicht lustig. und haben den jetzt festgenommen und schieben
Guatemala den Guatemala vielleicht einfach nur?
Wie?
Guatemala.
Mal. Das klingt blöd. Hm. Ich bin für Guatemala lesen. Die
sehr gut.
Auf jeden Fall. Wenn sie einfach Guatemala.
Die schieben den jetzt auf jeden Fall nach Belize ab. Ja. Hat jetzt seine Reise ein Ende.
Tja, das ist ja blöd.
Oder gut.
Je nachdem.
Vielleicht kann er auf jeden Fall endlich befragt werden, dieser paranoide Mensch, ob er jetzt auch aus dem Gefängnis immer noch blockt.
Hm? Schauen wir mal. Vielleicht hat er da ja Internet oder auch nicht. Und ist sich nicht
bestimmt,
so sicher.
Bestimmt. Die geben ihm bestimmt Internet, damit er so weiter live die Welt in Atem halten kann, was mit ihm passiert. Hm. Vielleicht hat er seinen Nachbarn doch erschlagen.
Schauen wir mal.
Schauen wir mal.
Also hier, Guatemala heißt Guatemaleten. Nein, ich kann es nicht mehr aussprechen. Guatemalteken.
Ach so.
Malteken.
Malteken.
Ja, okay. Guatemalteken.
Ah.
Gott sei Dank haben wir das nochmal geklärt.
Puh. Ja, der Chat hat es auch schon gesagt.
Ach Gott. Sorry, ja. Sorry Chat.
Guatemala finde ich besser.
Die Guatemala.
Die Leute aus Guatemala.
Jedenfalls.
Genau.
Ja, jetzt ist er im. Jetzt wird er befragt und dann wird er erschossen wahrscheinlich.
Bestimmt. Von der
Regierung.
Aus Versehen.
Von welcher?
Ja, von aller. Von der Regierung.
Von der Regierung.
Genau,
sie sind hinter ihm
her. Genau, die anderen.
Die globale Regierung, die Weltregierung.
Die Weltregierung, quasi. Genau.
Die wollen John McAfee tot sehen. Ja. Weil er so scheiß Antivirenscanner rausgebracht hat.
Genau.
Scheiße. Nein, nur damit 20-Jährigen rummacht.
Yes. Soll er halt machen, ist doch scheißegal.
Ist legal.
20 ist okay. Also ist nicht böse auf jeden Fall.
Also ist halt,
ich weiß nicht,
ist halt vielleicht fragwürdig.
Wie alt ist der, 50 oder so? Hat mal irgendwelche Gemeinsamkeiten?
Ja, mit er hat Geld und sie braucht Geld. Fertig.
Das
ist denn so schwer?
Da gab es doch mal so eine Regel oder so, ne?
Nein.
Wie war das nicht? Die, dein
ja, Leben, Ruler 7.
Ja, minus 7 durch 10. Was war das?
Wie nee, ich glaube, dein...
Durch 2 plus 7 oder sowas?
Genau, durch 2 plus 7. Dein Alter durch 2 plus 7 ist das Minimalalter.
Ja, das hat er definitiv unterboten, deswegen ist es illegal.
Was ist, wenn du irgendwie 3 bist? Passt es dann immer noch?
Funktioniert so nicht.
Geh weg.
Irgendwo, mach doch dein fucking Telefon aus.
Das ist aus.
Das ist nicht aus. Das hat gerade vibriert.
Das hat vibriert.
Also ich habe meins brav auf dem Flug.
Finde ich schön.
Ja, ich wollte ja hier, falls ich mich nochmal leise... So, dann.
Ja, schön.
Braucht es
euch. Aber ein Computer hält für
MariaDB kriegt Geld. Also zumindest haben die eine Stiftung gegründet.
1 Million Euro.
Eine Million Euro.
Genau. Ja, hebt so ein bisschen ab, finde ich. Also ich meine, das ist ja so ein MySQL-Fork. Und die haben jetzt eine Stiftung gegründet. Also ich meine, könnte es selber passieren, was mit The Document Foundation und LibreOffice so ein bisschen passiert ist, dass der Fork jetzt langsam die Originalversion überholt und MySQL dann vielleicht auch den Open Apache Graveyard macht.
Ja, also gut, da muss man ja sagen, MySQL hat ja schon eine relativ bewegte Vergangenheit hinter sich. Die waren ja erst eigenständig, sind dann von Sun gekauft worden, dann ist Sun von Oracle gekauft worden und dann ist der ursprüngliche MySQL-Gründer hingegangen und hat dann MariaDB gegründet. Was
genau, dieser Monty, ne?
Ja, genau. Und das sind ja zwei Softwareprojekte. Das eine ist ja eine MySQL Storage Engine und das andere ist der eigentliche MySQL Fork. Also die haben ja dann noch eine eigene Storage
heißt,
Engine.
Heißt jetzt auch anders. Wir
hatten
das letztes Mal schon irgendwie
nach. Stimmt. Mark hat da vor einer Weile mal drüber erzählt.
Ja, steht in der Wikipedia.
Ja.
Hatten wir irgendwie gesagt.
Aber ja, da wird es wahrscheinlich auch sowas sein, dass die dann irgendwie mal anfangen, da Geld über die Foundation zu verteilen und dann halt da Entwickler mit zu beschäftigen.
Ja. Apropos Datenbanken, ich habe heute versucht, einen Oracle-Datenbank aufzusetzen. Oh.
Das ist traurig.
Mein Beileid.
Oh. Shit, ey. Ich habe gedacht, so schlimm kann es ja nicht werden. Aber das habe ich mir halt auch gedacht, wo ich zum Bund gegangen bin. Holy
fucking. Warum machst du solche Sachen?
Ich habe gedacht, ja, wir haben das halt in der Firma. Irgendwie Leute benutzen das, weil es so enterprisey ist und das ist einfach der größte.
Weil irgendjemand meinte, boah, das kostet viel Geld.
Ja,
muss
genau,
gut
das
sein.
Ist der größte fucking Cancer, den ich mir irgendwie vorstellen kann. Überhaupt. Als Software. Holy shit.
Genau. Aria, nur mal Aria ist
diese wollte ich nur mal gesagt. Ja. Marc hat es gerade im Chat gesagt, Aria heißt die Chat, die Chat Engine.
Heißt die Chat Engine.
Heißt die Datenbank Engine und die MariaDB
ersetzt.
Genau, die MyISAM ersetzt und MariaDB ist dann die eigentliche Datenbank außenrum.
Genau, und SkySQL ist irgendwie die Firma, die das alles supportet. Und jetzt gibt es auch noch eine Foundation, die 1 Million Startkapital hat und das alles koordinieren und voranbringen will, ist eine Foundation in den USA und ja, könnte ja sein, dass das damit, wie gesagt, sich jetzt ein bisschen so von Oracle löst und ja, vielleicht auch.
Also von Oracle gelöst ist es ja schon.
Ja, aber also, dass diese Variante von MySQL irgendwie mehr abhebt, also bis jetzt benutzen halt immer noch alle MySQL. Weil es ist in Debian einfach so drin und überall, wenn du halt so ein LAMP aufsetzt, ist halt immer MySQL dabei und irgendwann könnte es ja sein, dass es nicht mehr MySQL ist, sondern MariaDB, weil ich meine, im Endeffekt machen die ja dasselbe, funktioniert gut und wenn es keinen mehr juckt und es einfach immer in Debian dabei ist, dann wird sich das auch irgendwie verteilen. Aber jetzt ist es halt noch so, dass alle MySQL benutzen und das könnte, die Stiftung könnte so ein erster Anfang sein, dass man sagt, vielleicht in ein paar Jahren ist es nicht mehr MySQL, sondern MariaDB.
Kann gut sein.
Ja.
Ja, oder sowas, also was in großen Installationen von MySQL momentan auch viel eingesetzt wird, ist so Percona, was auch so ein kommerzieller Fork von MySQL ist, der halt auch spezielle Bonus-Features hat, die ich gerade nicht aus dem Kopf zitieren kann.
Die aber,
super gut soll sein. Für größere Installationen, gerade so Clustering und so, auch ziemlich cool sein.
Okay. Felix, du tust uns ja schon leid, dass du irgendwie mit Oracle rumbasteln
musst. Oh Gott, echt. Oh, ich werde mir das auch nicht normal antun. Ich werde einfach hoffen, dass irgendjemand anders das tut.
Und der Richard Stallman tut dir auch leid?
Ja, nee, der tut ja die, ich weiß gar nicht, wie
das ist. Er isst Dinge von seinem Fuß, muss einem schon ein bisschen leid tun.
Ich weiß nicht. Ja, doch.
Eigentlich schon.
Jedenfalls, er hat sich mal wieder zu Wort gemeldet und hat gesagt, dass das Free Software Movement super vorangegangen ist und sie schon den halben Weg zum quasi, was, Free Software Himmel oder sowas gegangen sind. Und es gibt immer noch ein paar Sachen, die zu tun sind, nämlich es gibt immer noch so Bonus-Features in der Software, die quasi den Nutzer unterdrücken und ausspähen. Und Apple ist wohl eine der Firmen, die festesten digitalen Handschellen den Nutzern anlegt. Und er hat sich darüber mokiert und findet es ganz schön blöd.
Ja.
Und ja, ich finde schön, dass Richard Stallman noch da ist. Hat ja, lange nichts mehr von ihm gehört, außer irgendwie
außer dass er Liebe zu Papageien macht, oder?
Mit Papageien.
Mit Papageien macht.
Nein, die machen nur mit seinem Bart.
Also genau, das war ja andersrum. Der Papagei hat ja ihn.
Ja. ihn, genau, sein Bart.
Also jetzt mal abgesehen davon, dass es dass Richard Stallman lustig ist, finde ich das aber trotzdem. Also es gibt...
Ja, nee, der Stallman ist auch wichtig und lustig und es ist total toll,
dass er ist nicht nur lustig, sondern er hat ja auch ab und zu wirklich mal recht und ich finde, in dem Punkt stimmt es schon. Also es gibt so Features, die dich wirklich einschränken, das zu machen mit den Daten, die dir gehören.
Ja, das weiß man doch.
Ich meine, was Stallman in der Richtung sagt, auch was er zu DRM und so weiter gesagt hat, klar, das
stimmt,
ist so.
Alles.
Ja. Das stimmt tatsächlich so, ist halt die Frage, ob das für einen persönlich, also ich glaube, mich persönlich würde es mehr einschränken, wenn ich meinen Bootloader und alles immer noch selber kompilieren müsste.
Kompiliert.
Ich weiß nicht, was heute los ist, ich kann heute nicht reden. Als wenn ich einfach irgendwie meinen Rechner aufklappe und der tut dann sofort. Natürlich kann ich damit nicht alles machen, was ich mit einer komplett offenen Kiste machen kann oder mit meinem Telefon. Die Frage ist, ob es meine persönliche Freiheit jetzt so einschränkt, dass ich damit ein Problem habe oder nicht. Stallman hat damit definitiv ein Problem und für ihn ist es dann in der Hinsicht auch legitim. Muss halt jeder für sich selber entscheiden, ob er damit leben kann oder nicht.
Genau, deswegen benutzt er auch immer noch GnuHerd.
Benutzt du das? Ich weiß gar nicht.
Ja, der benutzt ja auch irgendwie einen Laptop, wo auch alle Chips irgendwie offen dokumentiert sind und so irgendwas.
Ja, den hat Lenovo extra für ihn gebaut, bestimmt.
Ja.
Von irgendeiner komischen taiwanesischen Firma oder irgendwie so ein komischer Asia Glitche, die da irgendwie das komplett offen gebaut
haben. Ja, die auch, wo das komplette BIOS offen ist oder was auch immer, was für eine EFI oder was auch immer das Ding
auf, da gab's da auf was
Core-Boot, das Teil ist. Der Ding, ich glaube, da läuft Coreboot drauf, genau, das könnte es sein. Ja, ich meine, Stallman hat da schon recht, aber...
Und das, also auch der Trend von Apple zu solchen Sachen, die dich eher einschränken, als dir irgendwelche Freiheiten geben, ist schon sichtbar und zwar auch schon eine ganze Zeit lang. Und ich denke auch, es ist langsam so weit, dass auch viele Leute, die früher gerne Apple benutzt haben und speziell, weil es halt für Entwickler diese Sachen jetzt auch schon davon ein bisschen angepisst sind. Wie ist das bei euch? Nicht? Ein bisschen?
Also sagen wir es mal so.
Der Trend.
Ich merke schon selbst, dass ich persönlich dadurch, dass ich nicht ständig gucken muss, dass mein XOR-Conf ordentlich ist, dass mein Grafikkartentreiber funktioniert.
Aber das sind ja auch Sachen von damals. Also das hab ich, damit habe ich ja noch nicht mal mich mehr rumgeschlagen.
Genau,
also
ich habe mich damit schon rumschlagen müssen.
Wie gesagt, das sind Sachen von damals.
Ja. Also das, also
Computer gehen ja auch weiter. Ist ja auch nicht so, dass es jetzt vorbei ist.
Ja.
Läuft wohl.
Gebootert wurden.
Und
Streck.
Also ich muss sagen, zum Vergleich zu meinem Linux-Setup, was ich davor hatte, und meinem Android-Telefon, was ich vor meinem iPhone hatte, funktioniert das Zeug schon besser. Und gerade auf dem Telefon, klar hast du Einschränkungen, klar kannst du nicht alles installieren, was du möchtest, und klar muss alles aus dem App-Store kommen und muss signiert sein, und viele der Software kostet Geld. Ist es mir in dem Fall wert? Ist... Ja, auf dem Mac hast du ja immer noch die Option, klar wird da weiter zugezogen, was aber, finde ich, eher Sicherheitsgründe hat, dass du halt nur signierte Software ausführen darfst, damit man die auch wieder aus dem Verkehr ziehen kann und so weiter.
Ja, nicht nur, würde ich jetzt behaupten.
Ja, allerdings ist es ja auf dem Mac immer noch so, dass du das komplett abschalten kannst und dann auch kein Problem damit hast.
Ja. Man muss
noch,
halt schauen, dass
es
so bleibt, genau.
Ja, genau. Was heißt, muss man gucken, wenn sie das machen, dann wäre das für mich ein Grund, auf diese Betriebssystemversion nicht abzugraden und mir zu überlegen, was anderes zu holen, weil auf meinem Arbeitsrechner, wo ich tatsächlich dann auch mal Software selber compilen möchte und wo ich wo ich laufen lassen will, was ich möchte, da ist es dann halt, wäre es für mich ein Grund zu wechseln. Ganz klar. Aber solange ich diese Freiheiten, also solange ich in dem, was ich tatsächlich jetzt tagtäglich in meiner Freizeit und auf der Arbeit mache, nicht eingeschränkt bin, sehe ich jetzt keinen Grund, andere Hardware oder Software zu kaufen.
Ja. Wenn der Trend anhält, die Richtung von
Apple ist schon ein bisschen
suspekt. Ich würde da jetzt aber nicht in Richtung Verschwörungstheorien gehen und sagen, okay, die möchten jetzt alles einschränken, sondern ich glaube, das ist halt eher um so.
Das hat nichts mit Verschwörungstheorien zu tun.
Yeah.
Das ist der Store und sie wollen halt über den Store ihren Shit
verschicken. Ja, sie wollen über den Store, aber das ist ja im Endeffekt, um mal so die normalen Kunden an die Hand zu nehmen und denen eine sichere Quelle für Software zu geben.
Genau. Das Problem wird dann halt, wenn der normale Kunde quasi wichtiger wird als der Kunde,
das ist richtig,
der
das ist
du
richtig.
Wärst.
Wenn das letzten Endes dann reine Consumer-Devices werden, auf denen du eigentlich außer jetzt
wenn
mal
es
ein
so
paar...
Wie so ein
quasi
iPad
wie
ist,
so ein großes Telefon.
Nee, ja, genau. So wie so ein, großes
ein riesiges Telefon.
Oder Telefon.
Pad. So, ja, genau, wie das Windows 8.
Sagen wir es mal so, das kann sein, dass sowas passiert. Wenn es soweit ist, dann muss ich mir halt Gedanken drüber machen, ob ich das noch ertrage.
Ja.
Momentan ertrage ich es noch ganz gut, weil das einfach alles relativ bequem ist und die Software funktioniert und tut meistens, was sie soll. Was mich momentan eher aufregt, sind die Services von Apple, weil sowas wie iMessage, das ist einfach ständig kaputt und dann machst du plötzlich deinen Client auf und dann fehlen da wieder Nachrichten und dann muss er eine halbe Stunde rumsynchronisieren und das ist einfach so unglaublich kaputt. Ja. Ja, also Services
das
von
nicht in den Griff
Infrastruktur, die Apple
peinlich.
Betreibt, ist momentan
das ist
einfach ständig im Arsch.
Das konnten sie noch nie.
Das Problem ist, mittlerweile ist es halt in die Devices schon so integriert, dass du das halt auch tatsächlich eigentlich benutzen wolltest und dann ist es halt kaputt.
Ja. Das ist natürlich dann super doppelblöd einfach.
Ja. Aber wie gesagt, muss man pragmatisch sehen. Ich bin mit meinem Mac zufrieden und mit meinem iPhone in weitestgehend und sollte sich da irgendwas krass zum Negativen ändern, sodass ich keine Rechte mehr auf meinem Rechner hätte, dann müsste ich mir was überlegen und dann halt wieder auf Linux wechseln. Also.
Okay. Aber das wäre dann für dich echt wirklich schon ein Grund.
Das wäre für mich ein Grund, klar. Weil, also ich muss damit arbeiten können. Wenn ich damit nicht arbeiten kann, dann kann ich es vergessen. Und zum Arbeiten sollte ich halt auch mal irgendwie alles auf der Kiste tun können, was ich...
Was du tun willst.
Was ich tun will, genau. Ja,
okay. Alles klar.
Ja.
Machen wir weiter. Ingo.
Achso, das ist mein Punkt. Ja, dann erzähl doch, worum geht's schon wieder?
Quantum Internet. Das Quantum Internet, ich find's awesome.
Das klingt nach Quantum Trost.
Ja, nee. Nichts. Quantum Trost ist ja ein ganz kleiner Trost, aber Quantum Internet ist einfach das unendlich schnelle Internet, quasi. Das instantane Internet. Das
genau.
Und zwar unendlich prozentsicher.
Bestimmt.
Nee, also du hast ja dieses Phänomen des Quantum Entanglements und da baut jetzt, also da gibt es ja ganz viel super krasse Forschung drumherum, wo du quasi über den State bei einem Quantum Bit, bei einem Bit, weiß ich nicht.
Qubit.
Genau, bei einem Qubit änderst, dann kriegt das andere, was damit entangled ist, mit und ändert sich instantan zur gleichen Zeit, der State. Und hier gibt es jetzt halt schon die ersten Ideen, was kann man für coole Sachen machen. Und eins ist natürlich klar, Kommunikation. Weil dieses Entanglement hält relativ, also kann theoretisch unendlich große Strecken überwinden.
Mhm.
Und du könntest dann zum Beispiel hier in, das ist das Beispiel irgendwie in China und in USA, hast du dann halt zwei entangelte Bits und du flippst sie halt die ganze Zeit und der andere State bekommt es dann mit und du hast dann keine Stelle mehr, die irgendwo dazwischen wissen kann, was du redest miteinander. Und
jo, wenn, das heißt, du hast dann zum einen einen abwehrsicheren Kanal, zum anderen quasi...
Ja.
Also
ist ja kein Kanal mehr, das ist ja gerade das Coole.
Ja, also du hast ein Wurmloch.
Ja, nee, also das ist ja noch Wurmloch. Was, also es ist einfach so abgefahren, dass man es gar nicht beschreiben kann eigentlich. Ja. Du hast quasi jeden...
Keine vorhandene Latenz.
Genau, du hast null Latenz, außer halt, dass du kannst halt nicht so oft switchen.
Mhm.
Und du bist unendlich sicher.
Unendlich weil, schnell.
Weil du kein Man in the Middle haben kannst.
Okay.
Und das ist schon eine coole Sache eigentlich.
Ja, Breaking News, der John McAfee ist im Krankenhaus.
Oh. Hat er zu viel Schuhcreme gegessen?
Ja, diese ganzen Kaugummis, die er sich im Mund gestopft hat, oder?
Ja, und Schuhcreme hat er ja auch noch.
Ja, den ich gegessen, der sich im Gesicht geschmiert.
Vielleicht war es so lecker, dass es er abgeleckt hat.
Nom, nom, nom. Auf jeden Fall ist er jetzt in Guatemala Stadt in einem Krankenhaus, weil er wohl, was hat er gehabt?
Schuhcreme.
Schwächeanfall.
Nachdem er festgenommen wurde, oder was?
Ja, irgendwas hat er auf jeden Fall gehabt. Auf jeden Fall. Einen Krampfanfall hat er gehabt. Tobsuchtsanfall wäre auch gut gewesen. Jedenfalls ist er jetzt in einem Krankenhaus. Also ich glaube, die sollten den auch nicht wieder rauslassen. So eine Hab-mich-Lieb-Jacke und dann.
Nee. Der ist auch schon alt irgendwie.
Der ist 66, hat eine 20-jährige Freundin und tobt 3 Wochen.
Guck den der mal an, der ist ganz schön alt, ey.
Der wollte noch mal ein bisschen Action in seinem Leben haben, glaube ich. Bisschen Action, so kurz vorm Abnippeln.
Deswegen hat er ihn noch getötet oder was?
Naja, ich meine, das wäre auf jeden Fall ein guter Kick, oder?
Je nachdem, wenn du es brauchst.
Ja.
Okay.
Gut.
Tja.
Jetzt darfst du weitermachen mit deinem Thema.
Später empfehle ich da auch noch was.
Gerade der Chat, der Freakout, hat es gerade gemeldet.
Okay.
Und ich musste das doch mal.
Ja. Ja, okay, dann
mach du weiter, du bist dran.
Quantum Internet, ich war schon fertig.
Ja, und dann das nächste Thema ist auch deins. Ich habe keine Ahnung, worum es geht.
Was habe ich denn da geschrieben?
Was hast du da geschrieben?
Lies doch mal vor.
Wie?
Ah, Secure Boot für Distributionen. Genau, es gibt jetzt.
Ich habe gerade mein System geupdatet und dabei ist auch der Chrome geupdatet und jetzt hat er sich festgehangen.
Tja, das hättest
du mal nicht machen können. Ich weiß, man sollte nicht updaten während der Sendung, aber du weißt.
Nie updaten.
Jedes Mal updaten, das
man
ist das
muss
Wichtige.
Jedes Mal updaten und es sind 299 neue Pakete. Updatet mein KDE komplett.
Das ist nicht eine traurige Geschichte, Junge.
Nein, das ist keine traurige Geschichte, das ist eine gute Geschichte. Ich will.
Jedenfalls, es gab jetzt diesen. Oder.
Seine Ex-Freundin war 17, na wunderbar. Das ist dann bestimmt illegal.
Je nachdem, wo du bist. In Japan ist zum Beispiel okay bis 14. Ich glaube, ab 14. Jedenfalls.
Im Vatikan auch.
Im Vatikan ist nur dann.
Das ist nur dann da darf man nicht mal Verhüterli benutzen.
Nee, darf man nicht?
Nee.
Kann man wahrscheinlich keine kaufen.
Aber ich meine, wenn es eh nur jung sind, ist ja auch vollkommen egal.
Oh, Alter. Felix, oh Gott, nein. Du hast es jetzt nicht. Oh Gott.
Nein. Nein.
Raus aus meinem Kopf.
Oh, oh Gott. Oh, ja. Okay, jedenfalls Secure Boot. Es gibt jetzt die ersten Secure Bootloader. Also das sind diese Bootloader, die signiert sind, damit die von quasi ausgeführt werden dürfen.
Ich muss gerade von deinem BIOS. Dumm, geschmacklos und
unlustig. Dumm, geschmacklos und unlustig.
Ja, ja, mach weiter mit deinem Secure Bootloader.
Ach, jetzt kommt echt. Jedenfalls, es gibt jetzt die ersten Bootloader, die signiert sind und die dann von deinem Secure BIOS ausgeführt werden. Weil
halt. Ja, gibt es da jetzt eine richtige. Wie macht denn Linux das jetzt?
Die signieren halt quasi ein ganz kleines Stück.
Ja, aber Microsoft muss da erst irgendwie das Stück signieren.
Genau. Also. Und das ist wohl passiert, wenn ich
das
richtig verstanden habe. Ja. Also von.
Das weil ist, da war, die waren sich doch nicht einig, wie sie es machen wollten.
Also das funktioniert jetzt wohl so, dass sie das über Red Hat. Red Hat hat es erledigt. Für alle Linux.
Also es gibt sie halt Mini-Bootloader, der ist genau. Irgendwie signiert für Linux
genau,
und der lädt den Rest.
Einfach der Grub, quasi ein Grub. Grub x64.efi und der macht das Richtige.
Na gut, aber wenn der geupdatet wird, müssen sie ja dann wieder eine neue Signatur
für den geben. Ja, du brauchst einfach nie wieder einen neuen Grub.
Nie wieder.
Okay, also...
Vielleicht kann der auch einfach einen neuen Grub dann laden. Also es ist ja so, dass du bis zum Anfang ein Stück signiertes Code haben musst und dann...
Ist ja, schon ja es kann auch sein, dass der Code, der den Grub dann letzten Endes lädt, signiert ist... und
ich
du den Grub dann quasi austauschen kannst, weil das Teil, was davor kommt, signiert ist. Sowas könnte ich mir auch vorstellen.
Das hat schon mit TPM und so nicht richtig funktioniert. Ich wüsste nicht, warum das jetzt irgendwie groß richtig funktionieren soll.
Das hieß mal TCPA, oder?
Da ja, war doch auch mal Trusted Computing Platform Alliance.
Ja,
und die
genau.
Haben den TPM, den Trusted Computing Module, ach, was weiß ich. Ja. Habe ich bei Radio Tux auch mal ein Interview zu gemacht.
Von damals.
Ewig langen Zeiten auf dem
Anno dazu mal.
Chaos Communication Congress.
Die auf jeden Fall ein besseres Logo haben als die aktuelle.
Das ist der Mimimi für nachher.
Ja.
Wo waren wir? Es ist immer noch dein Thema, auf jeden Fall. Oder sind wir da jetzt durch mit dem? Also
nö, ich wollte bloß sagen, dass da jetzt quasi die Anstrengungen sind jetzt fertig. Du kannst jetzt so ein.
Da ich noch Secure. Nicht so ein Gerät habe, weiß ich nicht, ob sich das... Naja, aber Microsoft macht ja immer komische Sachen und...
Ja, die drücken das halt hart durch und deswegen ist es gut, dass jetzt auch von der anderen Seite was passiert. Also, dass nicht einfach dann auf einmal passiert und dann so, holy crap, all unser
ja,
Shit funktioniert nicht mehr.
Ist auf jeden Fall gut, dass sie sich drum gekümmert haben und wenn es jetzt funktioniert und alles tut, dann ist ja auch gut. So, mein Chrome ist auch wieder da, dann kann ich jetzt gucken, wo wir waren. Wir waren jetzt hier bei DOS-Attacken auf Pizzaliefer.
Nee, da drüber.
Tumblr-Wurm.
Tumblr-Wurm, genau.
What?
Es gab,
Tumblr-Wurm,
es gab mal wieder einen Wurm auf so einer sozialen Plattform, was ja schon mal eine coole Sache ist eigentlich. Also die coole Sache ist.
Er hat ein HTTP angefügt, weil du deine Links nicht richtig machen kannst.
Ich habe einen Link.
Das war davor schon kaputt.
Ja, also.
Jedenfalls. Das Ganze ist auch relativ cool. Du hast nämlich eine. Du hast da irgendwie kannst du ein Script-Source oder irgendwo kannst du eine Data-URI mit eingeben und die wird dann halt hart ausgeführt und
oh ja.
Und baut sich dann in andere Sachen rein und postet, dass du das Tumblr für Maintenance down geht oder sowas.
Ja, das hatten wir das letzte Mal, glaube ich, bei diesem Twitter-Wurm, wo du irgendwie JavaScript in 160 Zeichen Cross-Site-Scripting ausgenutzt hast.
Genau. Und das ist hier sowas
ja, ähnliches. Genau. Und das hat dann wiederum das JavaScript in deinem Browser benutzt, um sich selbst über Twitter weiter zu verbreiten.
Genau. Und das Ganze funktioniert hier halt über Data-URIs. Mhm. Data-URIs sind eine echt coole Sache.
Ja, Data-URIs sind lustig. Sind
super cool und man kann so viele coole Sachen machen, zum Beispiel irgendwie Bilderstream.
Zum Beispiel.
Bilderstream war cool. Ja. Und da gab es noch wieder, also da gab es jetzt einen Wurm und der hat wohl relativ gut funktioniert.
Ja.
Und interessante Technik auf jeden Fall.
Mehr Netzwürme.
Mehr
Netzwürme.
Nee, weniger, aber lustig.
Nee, mehr. Das werden immer mehr wahrscheinlich.
Ach so, ja.
Auf jeden Fall.
Es gibt ja auch immer mehr kribbelige Software im Internet.
Ja, und welche, die auch Zero-Days-Exploits gedöns haben, wie MySQL.
Oh, MySQL, ja. Es gab in der letzten Woche wurden irgendwie, ich glaube, 4 oder 5 MySQL-Bugs Zero-Days gepostet in des Interwebs. In die Interwebs rein. Und da sind halt auch super fiese Sachen dabei, wie so Buffer Overflows und solche Sachen. Die halt alle ganz frisch sind. Das heißt, du könntest jetzt eigentlich MySQL gut hart ownen, wenn du den Exploit-Code hast. Ich glaube, der Exploit-Code ist aber selber nicht gepostet worden, nur das quasi, was an der Stelle gab. Das heißt, wenn du dir da hart Gedanken machst, dann findest du da sicherlich auch was.
Naja, gut, die werden jetzt ein bisschen so, da ist nicht Full Disclosure, sondern so ein bisschen und irgendwann wird es halt wahrscheinlich rauskommen.
Genau. Und gegen so Sachen, die halt echt viel von Leuten auch benutzt werden, ist natürlich dann extra cool.
Ja, ja.
Naja,
bei
cool würde ich jetzt ganz sagen.
Ja, es kommt darauf an, auf welcher Seite du stehst.
Richtig, ganz wichtig.
Aber so generell glaube ich halt schon, dass in so einem Batzen Code wie in MySQL, was irgendwie Millionen Zeilen von C++ Code ist, glaube ich, oder ist es C?
Weiß gar nicht.
Auf jeden Fall nichts.
Ist auf jeden Fall irgendwie
irgendwas mit C vorne.
Irgendwas mit C vorne. Dass da Buffer-Overflows drin sind, das wundert mich jetzt nicht so großartig. Ja. Das Problem ist halt wahrscheinlich bloß, die alle zu finden irgendwie. Richtig, mal.
Genau. Ja. Das ist halt auch das Interessante. Und es gibt wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, aber dass hier einfach mal 5 Zero Days gedroppt wurden, ist halt schon eine krasse Sache. Also 4, also ein Denial of Service, 3 Stack-Based Overflow und Heap Overrun. Und ein Database Privilege Escalation Zero Day. Also. Und Denial of Service. Und der fünfte ist Remote Pre-Aud User Enumeration Zero Day. Das heißt, kannst herausfinden,
wie viele User oder was für User auf dem System sind.
Genau.
Ja. Ja, das ist nicht schön.
Nicht schön auf jeden Fall. Besonders für so verbreitetes Zeugs eigentlich. Aber eigentlich sollte man ja seinen MySQL-Server eh nicht ins Internet schauen lassen, sondern irgendwie nur über Web-Zeugsies ansprechen.
Sagen wir es mal so, der sollte halt zumindest irgendwie so konfiguriert sein, dass er nur von bestimmten Application-Servern ansprechbar ist.
Genau.
Und dass der halt nicht von beliebigen Hosts aus dem Internet erreichbar ist, sodass du halt quasi gar nicht direkt draufkommst, dann ist es auch nicht so ein Riesenproblem, wenn du da mal die Software hast.
Ja, außer halt deine Web-App wird geowned und dann ist natürlich auch vorbei.
Ja, klar. Also ich meine, wenn jemand auf deinem Application-Server ist, dann kann er auch deinen Datenbank-Server ownen. Aber ich meine, das ist schon mal in der Richtung mehr, die ein Angreifer gehen muss, statt direkt den Exploit auf dem Datenbank-Server ausführen zu können.
Genau. Und wenn er dann auf dem Datenbank-Server ist und die ganzen Passwörter ausgelesen hat und die irgendwo gehasht irgendwo hinstellt oder auch nicht.
Also der Trick bei dem hier, was wir gerade ansprechen wollen, ist ja im Klartext eigentlich.
Genau, die sind im Klartext, also da, und du könntest dann einfach mal suchen nach deinem, ob deins vielleicht dabei ist, weil wenn so Listen auftauchen, ist es ja das, was man gerne mal macht. Ja. Erstens gucken, ist mein Passwort vielleicht dabei? Und dann, was macht man dann? Steuerung F, suchen?
Also ich nicht. Also wenn sowas passiert, dann suche ich immer nach meinem Username. Wenn mein Username nicht auftaucht, dann nicht, weil meine Passwörter kenne ich nicht. Und nach meinem Passwort, dann muss ich auch nicht suchen.
Ja, du nicht, aber der gemeine User jetzt?
Ja, schon. Aber also, ich weiß nicht, also
Ich verstehe das nicht, was das soll.
Ja, nee, die Überschrift lautet hier irgendwie Blogger demonstrieren, gewieften Passwort klauen. So gewieft ist es gar nicht. Das ist halt mehr oder weniger Phishing. So ein bisschen, ein bisschen intelligenter.
Und es ist auch kein, es ist wirklich nur Passwort klauen. Du hast danach keine Information, wozu das überhaupt gehört.
Ja.
So, ja, herzlichen Glückwunsch, wir wissen dein Passwort. Wir wissen
gut, aber
Passwort.
Bei 70% der Leute ist das Passwort, das eine Passwort.
Ja, klar.
Ja, aber du weißt ja nicht.
Das eine Passwort für alles, wo du den Username nicht weißt. Was ist denn das für ein Scheiß?
Ja, du, und nicht weißt, wo er angemeldet ist.
Ja,
und
das
so.
Ist doch ein fucking
Also jeder, der mal Keystroke-Events in JavaScript ausgelesen hat und dann sich gewundert hat, weshalb nichts mehr funktioniert, wenn man Event.preventDefault macht, der weiß, was da passiert. Also das Ding ist, du nimmst, du kannst in JavaScript, kannst du dich auf Keystroke-Events registrieren und kannst du dann abfragen, was ist das für ein Keycode und dann irgendwelche Sachen machen. Da kannst du halt so Shortcuts, Tastatur-Shortcuts auf Webseiten benutzen.
Zum Beispiel beim Reader kannst du dann so J und K nehmen.
Genau, du kannst zum Beispiel in Google Reader J und K nehmen, hoch und runter zu scrollen oder so Geschichten. Was es da gibt, ist, du kannst sagen, okay, wenn du dich darauf registriert, bekommst du ein Event-Objekt. An diesem Event-Objekt hängt eine Methode Prevent Default mit dran. Und da kannst du sagen, okay, ich möchte jetzt das, was eigentlich ausgeführt werden sollte, wenn diese Tastenkombination oder diese Taste gedrückt wurde, möchte ich unterbinden und möchte meinen eigenen Scheiß machen. Zum genau. Beispiel macht das auch Google Docs, wenn du Control F drückst, oder Command F, je nachdem, ob du auf dem Mac oder auf dem PC bist, dann hast du ja dazu auch so ein Custom-Suchen-Feld, wo du in Dokumenten suchen und ersetzen kannst, wo nicht das vom Browser aufgerufen wird. Und genau das machen halt diese Seiten auch. Die veröffentlichen dann halt, oh, wir haben jetzt hier Passwortlisten. Und wenn du da jetzt suchen drückst, also Command F oder Control F drückst, dann poppt da ein Fenster auf. Das sieht aus wie zum Beispiel, wenn du Chrome benutzt.
Bei Chrome sieht es fast exakt gleich aus.
Das sieht aus wie die Suchleiste in Chrome. Poppt auch an der gleichen Stelle auf, ist aber tatsächlich ein Teil dieser Web-Applikation und nicht das Suchfeld von Chrome. Und das merkt sich dann quasi das Passwort, was du da reinpastest, und sendet es an seinen Web-Applikation, also sendet es an den Server zurück. Aber letzten Endes ist es ja alles, eigentlich ist es nur billiges Phishing, was halt irgendwie ein Suchfenster simuliert.
Also bei mir ist es falsch. Was? Ich habe nicht bei mir hier unten das vereint.
Also im Chrome sieht es exakt gleich aus.
Also im Chrome ist es dieses Ding oben.
Genau, im Firefox.
Also wie gesagt, ich habe es bei mir hier unten
vor. Ja, ja, im Firefox habe ich es auch da unten, aber im Chrome sieht es halt genau gleich aus.
Ja, okay, cool.
Ja.
Naja.
Also ich finde es so, oh, Horror. Passwörter. Oh, warte, es gibt Datenbanken mit fucking Passwörtern drin.
Ja, also ist so ein bisschen ein Fall für Captain Obvious, weil du halt, ja klar, natürlich kannst du dir User-Interface-Elemente nachbauen. Ist auch übrigens ein Grund, warum du bei Windows zum Anmelden SDRG Alt Entfernen drücken musst. Weil das ist eine Tastenkombination, die kannst du nicht überladen. Wird immer vom Betriebssystem abgefangen, weil sonst könntest du ja sagen, okay,
außer irgendeine Scheißcomputer, das Ding stürzt wieder ab.
Und yeah. Also das ist, glaube ich, der Grund dahinter aus sicherheitstechnischer Sicht, weil du ja sonst sagen könntest, du zeigst jetzt einfach eine Vollbild-Applikation an, die sieht aus wie ein Login-Screen und dann fängst du die Username und Passwort von dem User ab. Mhm. Aber wenn du da Control-Alt entfernen drücken musst, dann kannst du das halt nicht mit der eigentlichen Applikation abfangen, sondern das wird immer vom Betriebssystem ausgeführt und dann, ja.
Ja. Also bei mir sieht die Searchbox auch scheiße aus.
Ja.
So sieht es aus.
Ja, genau. Okay, dann ist es einfach nur für den Chrome und dann haben die einfach die Searchbar für, also als Proof of Concept wahrscheinlich haben die Searchbar für den Chrome nachgebaut.
Ja. Also ich habe mir auch das nur im Chrome angeguckt und das sieht, also man merkt es nicht.
Also wenn man nicht drauf achtet, dann merkt man es auf jeden Fall nicht.
Ja, es sieht schon deutlich, also sieht schon sehr ähnlich aus.
Also ein paar
Details.
Ja, also, aber so genau guckst du da nicht hin.
Ja, ja. Also das sieht schon anders aus.
Nee, also dann, aber das sieht jetzt nur bei dir anders aus. Also bei mir sieht es nicht
bei
anders
aus. Bei mir sieht es so aus. Das ist mein Original. Das hier ist das Original. Also ja, das ist so ein bisschen helles.
Ja.
Also bei mir sieht die exakt gleich aus.
Sag mal.
Ah, weiß ich nicht, ob...
Mach mal halt.
Egal. Ja, es ist ja jetzt auch egal. Also ich habe es getestet und es sah halt echt sehr, sehr ähnlich aus. Also ich hätte es nicht gemerkt, hätte ich es nicht gewusst. Genau. Jetzt zu DDoS. DDoS-Attacken auf Pizza-Lieferservices.
Nein. Ja, ist irgendwie absurd. Also da gibt es irgendwie so pizza.de und Lieferando.de, da gibt es scheinbar immer wieder DDoS-Attacken gegen die Betreiber dieser Portale oder auf die Portale selbst. Und die
richtig so.
Die Betreiber haben jetzt irgendwie ein Kopfgeld von 10.000 Euro ausgesetzt.
100.000 Euro?
100.000 sogar, ich habe eine Null vergessen.
Die sollen sich für das Geld einfach ein DDoS irgendwie Snake Oil holen und dann glücklich sein.
Es gibt aber kein, ja, es ist halt Snake Oil, du kannst dich halt gegen DDoS nicht wirklich
effektiv schützen. Ja, doch, geht schon.
Nein.
Du musst dir halt schon ein bisschen Gedanken machen, aber es geht schon.
Die greifen halt auch immer andere Sachen an, also manchmal haben sie den DNS-Server angegriffen, mal haben sie wirklich DDoS gegen den Webserver gefahren, das ist halt, dann filterst du die DDoS-Attacken gegen den Webserver raus, dann suchen sie sich halt ein neues Ziel.
Du kannst ja an deiner Netzgrenze filtern, würde ja auch gehen, an deiner,
ja.
Ich glaube, was mittlerweile auch wieder ganz gut funktionieren würde, ist Synflooding, oder? Weil so Syn-Cookies sind bei vielen Betriebssystemen standardmäßig deaktiviert, glaube ich.
Echt?
Oder? Benutzt ja momentan keiner mehr, weil wenn, dann greifst du den Application-Stack direkt an, dann bist du mit DDoS viel schneller dran, als wenn du jetzt irgendwie auf IP-Ebene arbeitest.
Ja, was halt...
beziehungsweise auf Layer 3, auf TCP-Ebene.
Du musst halt einfach wissen, was auf der Applikation viel Load braucht oder wo er viel rechnen muss, und dann machst du das einfach ganz oft.
Ja, genau. Sowas wie zum Beispiel eine Suchfunktion ist da immer ganz nett, wenn du so eine Volltext... Wenn du da keine wirkliche Volltext-Such-Engine dahinter hast, sondern das ist irgendwie ein PHP-Gedöns, was dann so...
Alle Textfiles durchsucht.
Ja, nicht alle Textfiles durchsucht, aber was halt dann irgendwie... keine Ahnung, aufwendige Queries macht, dann funktioniert es bei 2-3 Suchanfragen vielleicht, aber wenn du da halt ganz viele ganz oft gleichzeitig fährst, dann ist es halt schon hoher Load
auf dich. Ja, immer ein bisschen anders, damit es halt auch immer anders aufknallt.
Genau, damit man es nicht
cachen kann. Damit es auch nicht gecached wird.
Ja. Ja, ist lustig, aber ein Kumpel von mir hat da gemeint, was soll denn der Scheiß, wenn die wirklich lahmlegen wollen, dann sollen die einfach deren Fax dossen. Weil wenn die da die Faxnummer dossen und da keine Faxe mehr rauskommen, dann sind die wirklich aufgeschmissen.
Aber die verschicken ja die Faxe garantiert per digital und dann kommt es und fällt es halt irgendwie.
Glaube ich nicht.
Also du könntest natürlich die ganzen Pizzaläden Denial of Service,
indem du so. Genau, das meine ich.
Aber das ist halt blöd, weil eigentlich willst du ja Sachen kaufen bei den Pizzaläden. Also ich verstehe halt nicht, warum du so einen Pizzaladen irgendwie Denial of Service willst, weil du hast Hunger. Und dann willst du diese Pizza kaufen, oder?
Ja, aber ich meine, wenn das ein Konkurrent ist, also vielleicht willst du deinen
den
Konkurrenten niederdossen.
Ja, dann mach das wirklich mit einer Fax-Maschine, weil das funktioniert auf jeden Fall.
Auf jeden Fall Fax-dossen, dann tut das
nicht. Und am besten schwarzen.
Ja, ja, genau. So
schwarze Seite.
Schwarzes Endlospapier, einfach in einer, quasi, du machst einmal so ein langes
irgendwann
Stück
ist, und dann klebst du auch der Toner alle.
Und dann klebst du es zusammen und dann lässt es einfach immer durchrollen, für immer.
Oh Gott, kennst du das nicht? Auf jeden Fall. Also Fax, Endlos-Fax.
Ja, so ein Endlos, also quasi zusammengeklebtes Endlos-Fax.
Oder einfach irgendwelche obszönen Bilder im Endlos-Fax.
Sehr gut.
Auf jeden Fall.
Fax. Wahrscheinlich.
Auf GitHub ist gar nicht so viel Code Open Source, sagt der Schmidtlauch, der jetzt auch gerade im Chat hängt.
Nicht Open Source, sondern nicht freie Software.
Nicht genau.
Also Open Source ist es ja, weil man kann den Source Code browsen, tatsächlich.
Ja gut, aber es ist halt auch nicht wirklich Open Source, sondern...
Doch, es ist Open Source. Also Open Source ist ja in der Hinsicht nicht so richtig definiert, sondern es
naja,
ist
halt kein, also
keine freie Software. Deswegen musst du dann immer sagen, free as in was auch
Beer.
Immer.
Free as in Beer.
Zum Beispiel free as in Beer oder free as in Freedom.
Genau. Naja, also Open Source würde ich schon sagen, das ist eine Open Source oder das ist eine Lizenz, die von der OSI da anerkannt ist.
Ja, wenn man es so nimmt, dann vielleicht. Ja, nee, die Sache ist halt einfach, die GitHub macht es super einfach, Projekte zu veröffentlichen und den Source Code hochzustellen und zu pushen. Ja,
wenn du keine Lizenz reinschreibst, dann ist es halt...
Ja. Ja, und
lizenzlos wenn, und
wenn du, ich meine, ich habe auch noch so ein paar Sachen in der Gegend rumdümpeln, wo ich mir einfach noch keine Gedanken drüber gemacht habe und dann können das halt Leute sehen und können da reingucken und wenn mir das Projekt wichtig genug ist, dann mache ich mir da auch mal Gedanken drüber, was ich von der Lizenz reinpacke.
Ja, dann ist es aber auch nicht wirklich proprietär, also
das ja, ist halt... Also ja, nee, nach Recht ist es schon proprietär, weil es ist im Endeffekt unterliegt dann deinem Persönlichkeitsrecht beziehungsweise deinem Urheberrecht hier in Deutschland tatsächlich. Und wenn du da nicht spezifizierst, was man mit dem Code machen darf, dann ist es halt einfach deiner Willkür überlassen, was man.
Naja, dann ist es so wie Text, was ich ins Internet geschrieben habe.
Ja, so ungefähr. Dann ist es halt deins und wenn es jemand nimmt, dann und du was dagegen hast, dann kannst du da halt in irgendwie eine Unterlassungserklärung oder sonst irgendwas erklagen. Ist das ein Problem? Also was ich cool fände, was GitHub ja schon anbietet, ist eine Git-Ignore automatisch anzulegen, wenn du jetzt sagst, okay, ich lege jetzt hier ein Projekt an, das soll dann zum Beispiel irgendwie ein Ruby oder ein Python-Projekt sein, dass der dann schon Git-Ignore-Files anlegt mit den entsprechenden Ignores drin für die Umgebung, die du benutzt. Und da wird schon von vielen Seiten seit ein paar Monaten schon gefordert, dass sowas auch einfach für Lizenzen geht. Dass du einfach so ein Dropdown hast und dann halt irgendwie Lizenzen auswählen kannst und dass dann halt auch einfach ein License-File mit angelegt wird, automatisch.
Ja, ich finde, das hört sich auf jeden Fall
gut an. Wäre schon ganz cool. Gut, ja. Vielleicht einfach eine Erklärung, was für Rechte gibst du mit dieser Lizenz ab?
Ja.
Wäre schon ganz nett. So. Auf der anderen Seite gibt es dann halt auch Dinge, die so rechtlich gar nicht so richtig funktionieren, wie zum Beispiel Public Domain funktioniert hier in Deutschland nicht, weil du einfach dein Urheberrecht nicht abtreten kannst. Du kannst die Nutzungsrechte abtreten. Du kannst
alle Nutzungsrechte abtreten.
Aber du kannst halt dein Urheberrecht an sich nicht abtreten, weil ist in Deutschland nicht.
Wobei es ja keine Rolle spielt, wenn du jemand freie Nutzungsrechte an allem einräumst, dann what?
Ja,
also ich meine, ist ja das eigentlich dasselbe.
Ja, du könntest ja dann so die bekanntesten Lizenzen, du könntest jetzt irgendwie sagen, du möchtest irgendwie GPL V3, V2, Apache.
Ja, also ich glaube, das Problem ist so gar weiter. Nicht, die anzubieten, sondern den Leuten zu erklären, was das überhaupt bedeutet. Und das ist
ja also aber Lizenz. Komm, wenn du ein Coder bist, dann hast du zumindest schon mal irgendwas von Lizenzen gehört.
Ja, dann hast du was davon gehört, aber weißt du den Unterschied von GPL V2 und V3 jetzt?
Ja.
Ja, bleibt, weil du dich damit auskennst, aber weißt du
es nicht. Also, ich wüsste es zum Beispiel auch nicht. Also, ich wüsste jetzt aus dem Kopf raus, wüsste ich es nicht direkt, aber ich benutze im Normalfall auch keine GPL, sondern ich benutze halt irgendwie MIT-Lizenz und die kannst du halt mal kurz durchlesen, dann siehst du
was. Das sind ja auch nur 3 Zeilen.
Ja. Also, ja, 3 Absätze oder so.
Aber, ja, okay, davor ist nochmal so eine komische Präambel, aber dann sind es ja irgendwie nur
ein paar 3. Darum finde ich die MIT-Lizenz so toll, weil die ist halt einfach verstanden im Gegensatz zu einer GPL.
Ja, gut, die BSD, die normale, also, ist auch
einfach. Ja, oder die BSD-Lizenz genauso, klar.
Was ich benutzt habe, ist Do the fuck you want to license.
Ja, genau, der Bierware-License ist auch lustig. Wenn du die Software gut findest, dann zahl uns ein Bier.
Das ist aber nicht kompatibel mit der GPL, weil du musst denen ein Bier ausgeben.
Ja. Nee, musst du nicht.
Doch, du ist nicht kompatibel mit der GPL.
Ist nicht kompatibel mit der GPL.
Weil aber da drin steht, du willst eine Gegenleistung.
Du willst nicht unbedingt eine Gegenleistung.
Doch.
Du würdest gerne eine haben, aber das heißt ja nicht, dass du eine bekommst.
Ja, es ist nicht kompatibel mit der GPL, deswegen.
Ja gut, wie gesagt, muss man auch nicht kompatibel zur GPL sein, aber ich glaube, da können wir uns noch weiterhin streiten. Das ist eine persönliche Geschmackssache.
Nee, aber ich fände es auch gut, wenn GitHub das irgendwie so im Auswahlmenü irgendwie machen würde. Und,
ja, oder wenn sich mehr Entwickler Gedanken drüber machen würden, schon grundlegend
mal. Und wenn nicht, kann man jeden Entwickler mal, also wenn der nicht von der Firma ist oder so, einfach anschreiben, fragen, hey, was ist mit deinem Zeug, darf ich es benutzen? Und
ich denke auch, das ist nicht so, dass
stell doch mal vielleicht unter Lizenz XY, danke, tschüss.
Ja, das grundlegende Problem ist halt, wenn du dann tatsächlich mal anfängst, Bibliotheken zu benutzen, wo halt nicht spezifiziert ist, was das von der Lizenz unterliegt, dass du da halt irgendwie rein rechtlich gesehen ziemlich ein Problem hast, wenn der jetzt plötzlich entscheidet, oh, ich lasse das jetzt mal GPL sein. Weil dann musst du im Endeffekt die komplette Bibliothek wieder rauspatchen, weil...
Ja, aber nö, wenn der dir vorher ein anderes Lizenzrecht eingeräumt hat, dann ist das okay.
Ja, also was ist, wenn er gar kein Lizenzrecht eingeräumt hat, wenn keine Lizenz da stand und du das einfach benutzt hast?
Na, das solltest du nicht machen. Dann musst du es zumindest umprogrammieren.
Das ist ja das Ding.
Also ich meine, du kannst ja durchlesen und nachprogrammieren, anders. Ja. Kannst ja machen, das steht dir ja frei. Also wenn du siehst, oh, tolle Idee, super, was weiß ich, schreibst es halt einfach um und dann ist okay. Das ist ja wie... bei Texten, die du liest, kannst du auch einfach sagen, okay, den Sinn habe ich verstanden, ich schreibe das jetzt in meinen eigenen Worten neu.
Wie gesagt, es ist halt dann eine Arbeit und wenn dann jetzt der Autor plötzlich entscheiden würde, oh, ich stelle das Projekt jetzt unter GPL, dann würde halt im Endeffekt dein Code selbst auch unter GPL fallen, solange du diesen noch drin hast.
Wie? Was?
Ja, sagen wir mal, du findest irgendwie ein Code-Snippet auf GitHub oder einen Teil von einer Bibliothek oder eine Bibliothek selbst, benutzt die in deinem Projekt.
Hat die jetzt schon eine Lizenz oder die keine?
Sie hat noch keine Lizenz. Und dann sagt der Autor, oh, ich möchte das doch unter GPL veröffentlichen.
Ja, das sollte man sowieso nicht machen.
Ja.
Also...
Ja, schon, aber dann hättest du halt das Problem, dass deine Software, dass du deine Software
selbst... Ja, dann hast du vorher die Software geklaut und dann hast du ein Problem. Also, so what?
Ja.
Wenn du einfach Zeug aus dem Internet kopierst und irgendwo bei dir einbaust, dann hast du es geklaut. Dann kann dir es auch egal sein, ob der Typ das hinterher noch unter GPL stellt, weil dann bist du eh schon schuldig. Von daher, so what?
Ja. Also im Zweifelsfall, wenn ihr...
Fragt die Leute und wenn sie nicht reagieren, dann schreibt es
anders. Einfach klauen.
Nein, anders neu. So, Punkt aus Ende.
Klar. Einfach mal Variable umbenennen.
Ja, also im Zweifelsfall einfach gucken.
Ein bisschen mehr sollte man vielleicht schon machen.
Also ich gucke einfach drauf, dass Dinge, die irgendwie unter BST, unter MIT oder unter Apache-Lizenz stehen, die benutze ich gerne und alles andere eher nicht so.
Je nachdem, was du halt machst.
Es sei denn, es ist LGPL und du benutzt das wirklich nur als Library.
Ja, klar. Dann.
Weil zum Beispiel die BHL benutze ich auch relativ gerne.
Die Amis
ist auch unter GPL, oder?
Die Amis sind ja auch so verrückt. Die wollen ja sogar den Mond
nuken. Die sprengen. Wollten den Mond nuken. Das war mal, das ist eigentlich ziemlich
die awesome. Die hätten das bestimmt auch gemacht.
Ja, keine Ahnung. Also,
bestimmt.
Es geht darum, es gab immer einen Kalten Krieg.
Ach was.
Ja, und die Amis hatten Angst, weil die Russen ja schneller im Weltall waren als sie selber, dass sie dann auch zuerst auf den Mond kommen und von dort aus dann quasi ihre Mondbasis, was auch immer, bauen, ja. Und wenn es dazu kommen würde,
kann man sich nicht ausdenken, sowas.
Und wenn es dann dazu kommen würde, dann muss man natürlich, also wenn es dann zum heißen, also wenn der Krieg heiß werden würde, dann müssen wir natürlich auch, damit das Volk quasi ruhigen Gewissens sterben kann, muss man natürlich auch davon ausgehen, dass auch wirklich alles böse ausgerostet ist. Und das könnte natürlich dann auch auf dem Mond sitzen.
Deswegen sitzen die Nazis ja auch immer noch auf dem Mond. Ja.
Nee, gerade wollte ich sagen, was wollen denn die Russen da? Das sind doch schon die Nazis.
Tja, jetzt hätten die dann ja gemerkt. Jedenfalls wären die dann auch direkt weggenugt worden. Jedenfalls.
Die Seite vom Mond hätten sie gar nicht erwischt.
Ja, genau, weil die
sind ja auf der Dark Side of the Moon.
Genau. Ja, das ist halt das Problem. Das wäre das Problem gewesen. Jedenfalls, ja, das war mal irgendwie so eine Idee, aber das wurde halt relativ schnell wieder verworfen, den Mond zu nuken, weil es eine bescheuerte Idee war.
Ja, also wenn sie den wirklich auch ganz komplett wegnuken würden, nee, dann hätten wir auch
mehr Energie gebraucht.
Na, und das wäre auch einfach nicht so gut gewesen, weil dann hätte man auch die Erde einfach mal verlassen müssen.
Ja, ich glaube, wenn du schon den Mond nukst, ja, dann hast du ganz andere Probleme. Ganz.
Dann ist es dir auch alles.
Jedenfalls, was irgendwie cool ist, Carl Sagan war mit in diesem Projekt dabei.
Nein, nicht Carl Sagan.
Doch. Der ist cool. Und er hat gemeint, das ist eine super bescheuerte Idee und deswegen wurde es abgeblasen.
Okay, mein Weltbild ist gerettet. Carl Sagan ist doch cool.
auf jeden Fall. Also ja. Er wurde da halt als Experte.
Ich stelle mir das gerade so vor, du sitzt da drin und du siehst dann einfach Carl Sagan, wie er mit dem Facepalm da sitzt und denkt, oh Gott, was.
We gotta bomb the moon.
Das ist unglaublich. Ja. Oh Gott, ist das absurd.
Genau, ja. Und dann wurde es relativ schnell wieder verworfen und die Leute haben sich geschämt dafür. Und dann wurde es irgendwann declassified und dann hat es
ganz zum Dann konnte sich die ganze Nation dafür schämen.
Ja,
sehr gut. Und jetzt lacht das Internet drüber.
Super
awesome. Okay, eine bessere Geschichte ist, dass.
Wie besser? Besser als die Geschichte geht's doch gar nicht mehr.
Doch, gute Geschichten. Gute Geschichten, zum Beispiel Creative Commons wird 10 Jahre alt.
Langweilig.
Nächste Woche. Wollte ich nur mal erwähnt haben.
Und da gibt's eine Party.
Da gibt's eine Party, Alex, ja.
Wow.
Kannst du hingehen.
Flashmob oder so echt?
nö, das klingt nach echt gute Party. Kurzverträge über Creative Commons, Open Access, Open Data. Und danach geht's mit Kraftfutter Muschwerk. Das ist ja eine Band, die unter Creative Commons Musik veröffentlicht. Spielen die da und Freibier gibt's und eine große Torte, also ja.
Also bei Kraftfutter Mischwerk kann ich mir gut vorstellen, dass man da irgendwie angenehm quatschen kann, weil die ist nicht so anstrengend.
Ja, das ist so relativ Downbeat, easy listening. Das kannst du so im Hintergrund laufen lassen,
genau,
das
ist ganz cool. So Downbeat.
Ja, Creative Commons, 10 Jahre, gute Geschichte. Ja. Wir veröffentlichen ja unser Zeug auch alles unter Creative Commons.
Machen wir das?
Ja, sehr machen gut. Wir.
Sind so voll.
Also der Contest von Felix ist nicht, da hat er nicht zugestimmt.
Ja, nicht? Ich hab niemand hat mich hier gefragt.
Genau, also gedacht, du musst jetzt im Zweifelsfall könnte jetzt Felix sagen, er stellt
sein.
Genau, da musst du alles.
Unterlassungsklage.
Es wäre auch lustig, sich dann mal Sendungen anzuhören, wo dann so eine Person einfach rausgeschnitten ist. Du hast dann so eine Diskussion und eine Person ist einfach rausgeschnitten. Ist ja nicht lustig.
Diesen Content können wir leider nicht veröffentlichen. Ihre GEMA.
Genau, Felix steht unter GEMA.
Ja.
Das genau, wissen wir nur nicht.
Genau, ich bin von der GEMA. Und ihr werdet alle
GEMA super nach Hause!
Ihr werdet super Unterlassungsklagen für immer bekommen, jetzt einfach.
Fände ich gut.
Nee, du hast.
Also nein, eigentlich nicht, aber.
Implizit hast du zugestimmt, das steht auf der Webseite schon immer und
wie das steht da schon immer. Als ob ich die Webseite mir anschauen würde. Das
ehrlich. Da haben wir drüber geredet und du hattest keine Meinung dazu. Und deswegen
Bullshit hatte ich da keine Meinung dazu. Ich habe immer zu allem grundsätzlich 1000 Meinungen.
Gut, hast du. Zugestimmt. Wunderbar, danke dafür.
Unterlassung.
Also
wir rausgeschnitten werden.
Er hat gerade zugestimmt.
Ja, haben wir beide gehört.
Genau, dann hört sich das dann zu spät auf dem Stream so an. So, dann nimmt ihr so, ja, wo ich immer ja gesagt habe.
Genau. Auf jeden Fall. Er hat zugestimmt. Ja,
ich kenne euch.
Samba wird auch, Samba 4 wird auch nächste Woche veröffentlicht, am 11.
Also ich habe gedacht, das wird auch 10 Jahre alt. Das ist bestimmt schon,
oder? Nee, das ist schon älter, glaube ich.
Okay.
auch eine super Sache. Samba 4, irgendwie, ich glaube, das erste Interview habe ich auch gefühlt 1995 mit dem Volker Lennecke da mal geführt und da ging es schon um Samba 4 und jetzt kommt es endlich.
My God.
Kann jetzt endlich Active Directory, Domain Controller spielen und so Shit. Coole Sache, wollte ich nur mal gesagt haben. Lesefu.
Felix?
Felix.
You and your research. Das ist ein Talk von, wenn es jetzt bei mir laden würde, könnte ich auch drüber reden. Das ist ein Video, ein Talk von, oh Gott, meine Webseite, mein Interwebs ist kaputt. Kannst du da mal kurz raufgehen?
Kann ich. Okay. Oh, ich glaube, die Webseite ist gerade kaputt.
Die Webseite ist kaputt. Ja, dann also ich muss jetzt
Google Cache.
Ich muss jetzt gestehen, ich habe mir das Video noch nicht angeschaut, deswegen kann ich auch nichts dazu sagen.
Okay, aber
ich möchte es geht speziell darum, dass um anständiges Security Research machen zu können und dann auch cool darüber reden zu können, braucht es mehr als nur zu sagen, so ja, ist kaputt und ihr seid alle doof, sondern welche Schritte gibt es, um ein herausragendes Research quasi zu machen und das dann zu publishen und welche Pitfalls gibt es und worauf man alles achten soll. Und es muss gut sein.
Genau.
Ja.
The first rule of the Tautology Club is the first rule of the Tautology Club.
Ja. Friday, PageCache.
Genau, PageCache, the affair between memory and files. Genau. Ist ein ganz cooler Artikel, der sehr ausgiebig erklärt, wie so ein PageCache-Betriebssystem funktioniert und wie da was gemappt wird und grundlegend, wie so dein Betriebssystem sein Cache verwaltet und so Geschichten. Ist sehr interessant, sehr low-level gehalten und lohnt sich mal zu lesen, wenn man wissen will, wie so sein Betriebssystem auf der Ebene funktioniert. Genau, was ich noch habe, ist ein ausnahmsweise ein deutscher Artikel, der auch ganz cool ist. Und zwar HTTP-Header und Browser-Sicherheit. Und da ist mal grundlegend ein Artikel, der zusammenfasst, was es denn so für Standards gibt, mit denen man so Webseiten oder Web-Applikationen generell sicherer machen kann. Also es gibt da so Sachen wie Content Security Policy, die dann das JavaScript, was in deinem Browser ausgeführt wird, einschränken kann. Es gibt so Strict Transport Security, die bestimmten Content nur über einen sicheren Kanal übertragen, also zulässt, dass der übertragen wird. Cores haben wir, glaube ich, schon mal angesprochen. Cross-Origin...
Access Control Allow Origin.
Ich kriege es gerade nicht mehr zusammen. Requests... Irgendwas? Ja, egal. Kann man sich mal durchlesen.
Cross-Origin Resource Sharing?
Genau, Resource Sharing, das war's.
Steht da drunter.
Gesundheit.
Habe ich überlesen.
Sehr gut.
Genau, hat, da gibt es noch ein paar andere, die ich auch noch nicht kannte. Das kann man sich mal durchlesen. Das ist eigentlich ganz interessant und gut zu wissen.
Genau, wo ich letztes Mal drüber gestolpert bin, X-Frame Option. Das ist, besagt quasi, dass du eine Webseite nicht in Frame gesteckt werden darf.
Mhm.
Und das ist halt dann bei ein paar Punkten halt super nervig. Und das Einzige, wenn du weißt, dass du es haben willst und den Browser überreden musst, musst du dir quasi einen Proxy schreiben, der diesen blöden X-Frame-Option wegfiltert. Und das ist halt
schon. Ja, dann geht's auch wieder.
Ja, aber das ist halt ein Scheißdreck einfach. Die sollen es einfach nicht machen, weil es ist böse.
Ja, aber manchmal bringt es das ja, oder manchmal will man das ja, dass seine Webseite nicht im Frame angezeigt werden darf.
Und manchmal will man das halt doch auf der anderen Seite.
Ja, gut, dann musst du dich mit dem...
muss man sich hart verkrepeln.
Ja.
Scheiße.
Ja.
Ist mal wieder soweit.
Na, du hast ja schon über Oracle geholt.
Oracle, fucking Oracle.
Ja. Okay, mehr braucht man dazu nicht sagen.
Es ist Enterprise Software auf maximalem Level quasi. Flighty.
Ja.
Mach mal. Ja. Du bist dran.
Achso, das war schon.
Ja, nee. Ich habe darüber schon, also da braucht man nichts zu sagen, weil es
ist
so scheiße.
Es ist kaputt und es ist Enterprise und es ist...
Es ist kaputt und Enterprise, ja.
Wo fange ich an? iStat Menus. hat vor kurzem Version 4 rausgebracht. Da wird, also iStat Menus hat so einen Auto-Updater, der einem dann regelmäßig auffordert, die Updates zu installieren. Normalerweise liest man sich die Warnung dann nie durch. Ich habe es ausnahmsweise mal gemacht und da stand dann irgendwie drin, ja, wir haben jetzt, du hast die Version 3 und wir haben die Version 4 rausgebracht und die ist super awesome, die kannst du jetzt mal 2 Wochen testen. Und wenn du da keinen Bock drauf hast, kannst du wieder downgraden. Und okay, ansonsten musst du irgendwie $9 Upgrade-Gebühr zahlen. Strafgebühr?
Was?
Strafgebühr.
7,10 €.
Ja.
Steht hier.
Ja. Also wenn du die Version 3 hast, dann musst du irgendwie $9 zahlen. Ansonsten sind es, glaube ich, weiß gar nicht, 15 oder so.
16.
16. Sowas in der Art. Mein Problem damit ist eigentlich nicht, dass die da Geld für haben wollen, weil die Software ist eigentlich ganz cool und die tut, was sie machen soll. Und
also die zeigt ja an, wie viel Memory, wie viel Disk.
Genau,
die
zeigt das kann das Ding doch normalerweise auch, oder ist das irgendwie mehr?
Nee, das was hier oben in der Statusbar läuft, das ist iStat Menus.
Genau, okay. Aber zum Beispiel diese Batterie, die ist ja auch sonst immer
dabei. Ja, die Batterie, das ist vom Betriebssystem. Genau, aber so wie
Network-Traffic
genau,
du hast.
Genau, Netzwerkauslastung, RAM-Auslastung, auch wie viele Prozesse, wie viel RAM brauchen.
Und das so ist Software für den Mac.
Genau, für den Mac. Dazu sagen. Also nur für den Mac vor allem. Und du kannst halt damit auch so alle deine Hardware-Sensoren auslesen und so. Das ist schon ganz praktisch und ich benutze das auch täglich. Darum
weil ich das Ding täglich siehst.
Weil ich das Ding täglich sehe und darum habe ich auch kein Problem, da jetzt ein paar Euro auf den Tisch zu legen. Was mich nur annervt, ist, dass diese Software in Version 4 ist unglaublich hässlich ist. Also die Icons, die man in der Menübar sieht, die haben sich eigentlich kaum verändert, die sind okay. Aber sobald man da draufklickt, da haben die alles irgendwie bunt gemacht und haben jetzt gemeint, sie müssen ihre Graphen alle bunt machen mit komischen Drop-Shadows und sonst irgendwas. Und das sieht alles ganz, ganz furchtbar aus. Als hätte es irgendwie ein kleines Kind designt oder so. Also so, nee. Und man kann es auch leider nicht abschalten. Also sagen, du willst.
Das heißt, irgendwie, du willst lieber downgraden jetzt?
Ja, also ich habe es auf dem Rechner, den ich jetzt hier gerade habe ich gar nicht erst upgedatet und auf dem anderen werde ich dann wahrscheinlich downgraden, weil das geht einfach nicht. Das sieht einfach nach nichts aus und da habe ich irgendwie keinen Bock für Geld zu bezahlen, dass es dann nachher scheiße aussieht, ganz ehrlich.
Sehr gut.
Was?
Jetzt wird.
Ich habe meinen nicht dabei.
Kann ich weit genug strahlen, ist jetzt die Frage.
Das 29C3 Logo sieht irgendwie bescheiden aus.
Ach so, ja, das 29C3 Logo. Ja. Ich bin gleich wieder da. Ich mache mir hier diesen Key-Dingsies.
Ja, sonst, also um mal kurz zu erklären, was hier gerade passiert. Hier gehen Leute gerade heim und irgendjemand muss jetzt den Key übernehmen, weil wir ansonsten nicht mehr.
Nicht mehr.
Nicht mehr anwesend sein dürfen, weil.
Aber da sind dann noch genug Leute da.
Ja, scheinbar schon, aber von denen hat wahrscheinlich keiner einen Key.
Mhm. Na gut.
Also, ja.
Das Logo sieht irgendwie blöd aus.
Ja, das sieht scheiße aus.
Ups. Ja. Und nun, weil, warum, was ist so schlimm daran?
Ich finde das nicht schön. Also mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich finde das ästhetisch nicht ansprechend und Felix auch nicht und da sind wir uns einer Meinung.
Da seid ihr euch einer Meinung?
Ja.
Das klingt auch komisch. Klingt nicht nach Deutsch.
Nicht?
Hä? Echt? Nee, das sieht wirklich komisch aus. Also ich habe es bisher noch nicht gesehen. Also es ist eines der schlechtesten Logos, die ich bisher tatsächlich gesehen habe.
Ja, das ist wirklich, das ist es, oder?
Sicher, ja, dass es das ist? God damn it.
Also das sieht irgendwie aus wie so ein hässlicher Placeholder.
Das sieht aus wie ein fucking Cancer.
Also bisher waren die Logos eigentlich immer sehr schön.
Ja, also ich fand ja auch, die Logos waren sonst immer echt, echt cool. Und jetzt haben sie es einfach so hart. Nee, wir haben. Das Schlimme ist ja, wir haben ja wirklich hier Poster liegen, ja? Und das Ding ist wirklich so hässlich. Und ich frage mich, warum?
Ich glaube, den ist einfach der Designer abgesprungen und jetzt hat es irgendwie
also einen
Kacknoob in GIMP zusammengefrickelt.
Nee, also ich habe gehört.
Da brauchst du doch nicht mal GIMP für das Ding.
Ja, also es sieht so aus,
als wäre. Image Magic.
Nee, das sieht so aus, als wäre der eine auf seine Tastatur gefallen im Word. Und dann, oh fuck, werde ich. Oh,
ja, also steht jetzt noch irgendwie schwarzer Hintergrund, rote Schrift, bam.
Ja, und dann ist es Hacker.
Ja, nee, das ist nicht schön.
Das ist einfach so ein Scheiß und ich frage mich, warum?
Also vor allem, weil die Logos früher immer gut aussahen.
Ja,
also
ja.
Das ist,
und das Schlimme ist,
du kannst... Sieht man ja auch vielen Laptops, sieht man ja die alten...
ja, die waren noch immer ganz angenehm so.
Ich
ja.
weiß noch, auf meinem allerersten habe ich auch noch immer noch einen draufkleben.
Ja, also das...
Sony Vaio.
Die sahen ja auch immer cool aus, aber ich verstehe nicht, warum es dieses Jahr so scheiße ist. Und also ich habe gehört, derjenige, der das quasi durchgerückt hat, der hatte irgendwie einen Studenten und der hat sich dann versucht und dann war es fertig und der war super glücklich darüber und der hat gesagt, das ist total postmodern, was weiß ich, Bullshit halt.
Bestimmt.
So ein quasi Bullshit.
Okay.
Und
deswegen gehen wir jetzt da nicht hin.
Also ich gehe da trotzdem hin, aber ich kaufe mir kein T-Shirt.
Aber ich gehe da nicht hin.
Ja, deswegen. Das ist Hamburg.
Ja, Hamburg, wer will nach Hamburg?
Ja, Hamburg ist eine ganz schöne Stadt
eigentlich. Ich war jetzt auch schon letztes Jahr nicht.
Oh. Ich war eh immer in Berlin um die Zeit, deswegen hat sich das irgendwie gelohnt, aber nach Hamburg
Mir ist es momentan einfach zu stressig, weil ich habe jetzt schon mit Studium und Arbeiten nebenher und allem möglichen viel um die Ohren und dann habe ich mal irgendwie 2 Wochen frei, dann hätte ich auch gerne mal.
Man kann sich ja die Streams auch in der Gemeinschaft angucken. Also
richtig.
Man sitzt dann einfach mit Kumpels zusammen, guckt sich die wichtigen Streams an und es ist eh utopisch, dass man sich die Sachen hinterher noch anguckt, weil das macht man nicht.
Habe ich mir auch jedes Mal vorgenommen.
Man nimmt sich's immer vor, man lädt sich's runter und dann liegt es halt Jahre auf der Platte und man guckt es einfach nicht
an. Ich habe tatsächlich dann immer mal wieder ein paar Vorträge geguckt.
Ja.
So, aber halt, das sind dann halt so aus einem Vortragsprogramm von, keine Ahnung.
Ja, aber Hacker oder Jeopardy oder sowas, das guckt man sich entweder live an oder man lässt es.
Ja, genau. Ja, also das guckt man sich einfach nicht an.
Das macht auch keinen Sinn, das nachher im Nachhinein anzugucken.
Ja. Also das finde ich auch.
Also sucht euch ein paar Freunde, guckt das auf dem großen Beamer an und hackt nebenbei und hat Spaß und trinkt Mate und was weiß ich. Dann braucht ihr auch nicht nach Hamburg zu fahren.
Ihr könnt einfach trotzdem nach Hamburg fahren und da hacken.
Und zwar davor oder so. Und hackt, dann habt auf jeden Fall da viel Spaß. Wir sehen uns dieses Jahr leider nicht, aber ihr seht ja vielleicht den Felix.
Genau, wenn ihr wisst, wie ich aussehe. Scheiße, ich habe irgendwo Bilder von mir.
Ja, oder twittert ihn
von mir. Ich sehe anders aus, ich habe einen Bart jetzt.
Seitdem hast du auch immer einen Vogel auf der Schulter.
Ja. Oh, es war International Day of the Ninja vorgestern und ich hab's verpasst. Nee, gestern war es sogar. Ich hab's verpasst.
Pix Keegan FM.
Genau, das kam aus dem Chat. Ich weiß gar nicht, wer das war.
Punkt Ru?
Ja.
Seriously?
Ja, und das ist super awesome. Es kommt zwar quasi diese ganze Chiptunes-Musik, die immer bei den alten Keegans immer mal dabei war. Zum Beispiel Nero, diese Nero. Ominöse Nero Keegan, der einfach super awesome war.
Die waren super.
Die waren so gut. Und jetzt gibt es davon quasi ein Dings in Radio und du kannst die ganze Zeit anhören. Es gibt halt auch beschissene Keegan-Musik. Oh, das ist halt das Problem. Sehr cool, das ist auch einfach mal der Server, worauf der Scheiß läuft. Das ist halt einfach mal so eine Box in der Box. Das ist so ein typisch, also ich haben bestimmt schon ganz viele gemacht, so du hast dein Mainboard, dein Mainboard-Pub-Teil, wo du dein Mainboard drin gekauft hast und stopfst alles rein und schneidest dann die Sachen raus, wo irgendwie vielleicht Luft reinkommen sollte und dann ist fertig.
Das Coole ist ja, es gibt ja tatsächlich mittlerweile so Verpackungen, wo man dann die Aussparung rausbrechen kann, sodass man quasi das Mainboard direkt in der Verpackung schon aufbauen kann.
Genau, von Asus gibt es da so ein richtiges Case, was du so zusammenfalten kannst, bis du dein echtes hast. Und das finde ich ziemlich cool. Das Ding sieht halt ganz schön russisch auch. Es ist einfach so.
Es ist, so ist es halt auf russischen Seiten, oder?
Tja, so ist es.
Dass die russisch aussehen.
Ja. Also auch der Server sieht so aus. Und die Musik ist lustig, ab und zu nervt es halt. Ja, wollte ich mal picken. Fand ich nämlich gut.
Okay.
So, was ist das nächste?
Ich habe gerade überlegt, ob
wir schon. Oh, Tink Pre. Und zwar, ich habe ja schon ein paar Mal über Tink geredet. Und von Tink gibt es auch die Pre-Releases, das heißt nicht die gerade Main sind, sondern halt das, was dann bald kommen wird. Und das Aktuelle ist halt einfach super, super cool. Du hast jetzt zum Tink Demon hast du ein Tink CTL, nennt sich das Ding. Das ist ein Tink Controller und dort hast du dann.
Was?
Was machst du?
Er macht Geräusche. Einfach weiter.
Genau, du hast einen Tink Controller und dann hast du halt.
Ich habe gedacht, ich spiele mal so ein bisschen Musik von diesem.
Jedenfalls hast halt so ein Controller wie beim Supervisor, also so ein Tink CTL und damit kannst du dann deine Tink Instanz steuern, du kannst irgendwelche Variablen neu setzen in der aktuellen Konfiguration, neu laden, restarten, irgendwelche Keys neu bauen, was auch immer. Du kannst aber auch die aktuelle Konfiguration dumpen, beziehungsweise wie das Netz gerade aussieht, kannst du dir direkt rauslassen, ohne den Umweg, wie ich es bis jetzt immer gemacht habe, über den Dump in Syslog rein, halt wieder rauszuziehen. Dann kannst du jetzt einfach direkt ziehen und das ist eine echt coole Sache.
Also im Endeffekt sowas wie System Control für Systemd
Genau, du hast Tink Control. Ja. Und das ist echt eine coole Sache. Und das Tink selber hat aber auch noch ein paar coole Sachen, nämlich du hast Auto-Connect. Und zwar versucht er dann einfach gegen alle Supernodes, die irgendwie erreichbar sind, sich zu connecten. Und zwar zum Beispiel, du sagst, er soll sich zumindest 3 Supernodes irgendwie connecten und dann macht er das. Und das andere ist ein deutlich verbessertes LAN-Find. Das heißt, du findest im LAN halt auch andere Tink-Nodes und verbindest dich dann direkt dagegen und kannst direkt Daten austauschen, ohne dass es über die Interwebs geht.
Wie macht er das dann? Announced er sich dann per Multicast? Oder?
Ich glaube, der erste Schritt ist zu schauen, ob man den gleichen Router hat, einfach. Und dann macht er noch irgendwie Magics.
Magics, okay. Ja.
Also ich glaube, er macht da nicht so viel Broadcasten, Multicasten, also nicht soweit ich wüsste, sondern er guckt halt über, in welchem Netz befindet er sich, vergleicht es irgendwie und dann versucht das einfach mal direkt. So kann ich mir vorstellen. Ich weiß nicht ganz genau, aber es ist awesome, weil es funktioniert wohl.
Das ist cool.
Gut. Jasmin.
Mit iOS 6 ist ja der Standard YouTube Player aus iOS rausgefallen. Den konnte man dann auch wieder nachinstallieren, den es da von Google gibt. Allerdings habe ich mir dann eher Jasmine installiert. Der ist auch schon aufs iPhone 5 angepasst und unterstützt das größere Display und ist allgemein relativ schick gemacht und eigentlich lässt sich ganz nett verwenden und funktioniert ganz gut. Daher kostet auch nichts und ja. Taugt.
Ja, sehr gut. Ich wollte noch sagen, KeyGenFM kam von Freakout im
Final. Ja. Genau, und deswegen spielen wir jetzt auch gleich mal.
Ja, Chiptunes.
Einfach so cool. So cool.
Ups. Ja, WMAP. WMAP Web Scanner.
WMAP. Das ist ein Projekt auch unter der Flagge von Metasploit. Beziehungsweise den Machern und es geht darum, dass du quasi sowas, was du jetzt gerade wie für SQL-Map hast, also so ein quasi Automagic und einfach irgendwelche Webserver-Dingsy, hast du jetzt für halt ganz, ganz viele verschiedene Module, also so typisch Metasploit-mäßig, du hast irgendwie 1000 Millionen Module, die du gegen den Webserver fahren kannst und dann hast du zum Schluss im besten Fall eine Shell. Und das Projekt sieht echt super vielversprechend aus. Und der nächste Schritt soll wohl sein, dass du das WMAP quasi als Proxy benutzt und er dann Automagic-mäßig mitspidert und dann super hart Angriffe fährt automatisch und alle Computer owned auf einmal. Wollte ich bloß mal ansprechen. Finde ich cool.
Ja, dann das System Power Off von Flydie, was er letzte Woche rumgejagt hat.
Kannst du mal das Gedudel wieder ausmachen?
Nee, ich finde es total gut.
Ja, nein, das irritiert unglaublich. Ingo,
komm,
hör auf zu spielen.
Es wird alles rausgefiltert.
Nein.
Ja, komm. Genau, ich habe mich letzte Woche beschwert, dass mein Server nicht mehr runterfährt. Also nicht mehr komplett runterfährt.
Sondern nur noch hält.
Ja, zu nur noch hält. Genau.
Und also, ich habe gesagt, im Arch Linux Wiki gibt es da irgendwo eine Seite.
Ja, also du hast sie gefunden. Du kannst einfach System Control Power aufmachen, dann geht er aus. Oder du machst einen halt -P, dann geht er auch aus. Hab beides probiert, beides funktioniert super. Vielen Dank an die Leute, die sich da drum gekümmert haben und mir Bescheid gesagt haben, was da irgendwie falsch läuft. Cool wäre es natürlich, wenn ich da irgendwo eine System-Control-Variable setzen könnte, die dann sagt, jetzt fahr automatisch runter, wenn ich Halt sag.
Oder do the right thing. Du kannst ja einfach quasi
ja, aliasen. Ich kann Alias machen, kommt wahrscheinlich aufs Gleiche raus. Ich kann auch einfach System-Control-Power auf eingeben oder halt -P. Kann ich genauso machen.
Oder du kannst auch einfach Halt löschen und dann.
Das kann ich natürlich auch tun.
Und oder das Hide zum linken auf.
Also mit meinem KDE geht's.
Tja,
aber
ja, wie gesagt, bei mir war es auch so, wenn ich lokal auf den Power-Knopf gedrückt habe und dann über ein ACPI-Event die Kiste runtergefahren habe, dann ist es auch ausgegangen, aber per SSH halt nicht.
Okay.
War irgendwie komisch. Jetzt weiß ich, was ich machen muss, dass es auch per SSH tut. Und ja,
gut. Sehr schön.
Vielen Dank nochmal.
Ich pick die Xenim-App. Also Xenim ist ja dieses Streaming-Network, über das wir senden. Und da gibt es auch eine iOS-App. Und die hat letztens wieder ein Update bekommen. Und man kann jetzt Relive, also das gibt es jetzt auch schon eine Weile. Wenn eine Sendung vorbei ist, kann man die sich gleich anhören. Das ist vielleicht auch noch ein Tipp gleich hier für den Mark, der ja gerade unterwegs ist.
Der gerade down ist, ja.
Ja, der
oder ab.
Packt oder so, was weiß ich. Lad dir mal diese App runter. Und, ach, der ist schon wieder weg. Mist.
Da kann man sich die nämlich einfach gleich anhören. Also sobald unsere Sendung vorbei ist, kannst du den Real Life anmachen in der App und einfach das, den ganzen Stream nochmal hören. Wird auch gezählt, wie viele sich den anhören. Geht auch bald nochmal in die Xenim-Statistiken ein, da sind sie gerade dabei, das zu bauen. Du kannst auch jetzt einstellen für jede Sendung, die dir gefällt, ob du eine Push-Nachricht kriegen sollst oder nicht. Vorher hast du immer für alles gepusht gekriegt, was ein bisschen nervig war. Wenn du
darum habe ich es bei mir wieder deinstalliert, weil ich habe dann ständig Push-Notifications bekommen für Sendungen, die ich gar nicht höre.
Genau, ja. Für Müll. Jetzt kannst du anklicken, für den will ich, für den will ich, für den will ich nicht und so. Sie bieten jetzt auch HTTP-Livestream an. Das heißt, wenn ihr unterwegs seid, wird automatisch ein schwächerer Stream euch gegeben, als wenn ihr im WLAN seid. Und ich habe es mir aufgeschrieben, also es gibt einen 32 Kilobit AAC-Stream, es gibt einen 56 Kilobit AAC-Stream und das, was reinkommt, also meistens einen MP3-Stream in wahrscheinlich 128 oder 96 oder sowas, auch der wird angeboten und HTTP-Livestream sucht sich dann halt, je nachdem, was man für eine gerade Geschwindigkeit hat, das Beste raus oder das Passende raus. Und App sieht gut aus, funktioniert, ist jetzt nochmal gut aufgewertet worden und es soll auch bald einen Android-Client geben. Die sind schon dran, das zu entwickeln. Also der kommt auch bald.
Yay.
Jo. Cool. Super duper.
Super duper ist super duper. Ich habe mir ja vor kurzem eine SSD gekauft. Ich habe da ewig jetzt dran rumgemacht, die endlich mal auf in meinen Rechner einzubauen. Aber davor sollte ich doch mal mein Betriebssystem und meine Nutzdaten und was ich sonst noch auf der alten Platte habe, auf die SSD bekommen. Und dazu benutze ich SuperDuper. Das ist ein ganz nettes Mac-Tool, womit man halt Festplatten klonen kann. Also nicht DD-Klon, sondern der nimmt halt die Nutzdaten runter, den Bootloader und was man sonst noch so braucht, um von diesem Device auch genauso wieder booten zu können. Und dann nimmt er das und kopiert es auf die andere Platte und ist gut.
Also was wahrscheinlich Clonezilla auch kann.
Genau, Clonezilla. Ja, Clonezilla kann es aber auch nur für die Sachen, die es kennt. Also es kannst für diese ganzen X-Sachen, für NTFS kannst du, glaube ich, und für VFAT. Aber wenn du so komische, kryptische Sachen hast, wie irgendwie ZFS oder andere Dinge, dann tut es halt nur mit DD. Okay. Aber es kann halt Fallback, wenn es halt braucht, was eine coole Sache ist.
Also ist ganz nett, der macht das irgendwie auf Dateiebene und tut dann irgendwie noch, ich glaube, wie gesagt, Bootloader und sonst irgendwas noch mit übertragen. Kann man dann wieder von booten. Ich muss jetzt mal gucken, wie das läuft, weil ich habe ja Full Disk Encryption auf meinen Macs an. Meine Vermutung wäre dann, dass ich die Platte dann danach neu verschlüsseln muss, wenn ich ins neue System reingebootet habe, weil so wie ich das gesehen habe, wird das Clone Volume dann nicht gleich verschlüsselt. Muss ich mal ausprobieren.
Genau, kannst ja darüber dann reden.
Kann ich ja dann drüber reden. Vielleicht ist es auch ein Mimimi, aber bis jetzt hat es bei mir eigentlich immer gut genug funktioniert.
Okay. Ja. Dann noch was in Richtung Podcasting von mir, Real Life Radio. Da hat sich jemand hingesetzt und hat einfach gesagt, Podcast ist für ein paar Leute irgendwie zu schwierig, weil das mit dem Abonnieren und so und einfach nur mal um reinzuschnuppern, wäre es doch cool, wenn es so einen 24-Stunden-Podcast-Stream geben würde und hat ein paar Podcaster angeschrieben, die meisten haben ja gesagt, unter anderem natürlich auch wir.
Natürlich.
Radio Tux.
Aber ich wurde natürlich wieder nicht gefragt, also was ist hier schon wieder?
Unterlassung.
Hallo, Unterlassung.
War auf unserer Mailingliste.
Als ob ich E-Mails lesen würde.
Haben wir darüber geredet?
Ja, natürlich haben wir darüber geredet.
Ich kann mich ja nichts erinnern.
Wahrscheinlich.
Also ich Leute, einfach mal den Ingo trollen.
Was trinkt ihr eigentlich? Ich habe ja euch die Gehirnzellen.
Ich habe hier dieses
Ich hatte hier Wasser.
Ist das nicht auch Mimimi Mountain
Joe? Ja, ich habe gedacht, aber es ist nicht hart genug schlimm einfach. Ja.
Aber es ist tötet auf jeden Fall Gehirnzellen, lasst es.
Echt?
Naja, wenn ihr euch nicht mehr an unsere Gespräche erinnern könnt, finde ich das schon ziemlich bedenklich.
Nee, das war ja davor schon.
Nee, Felix wollte dich einfach nur trollen.
Ja.
Ich auch.
Aber schön, dass du darauf eingestiegen
bist. Ja, ich find's eigentlich nur, ich bekomme das immer nur mit, wenn die uns Ad-Replies auf Twitter schicken, weil ich dann mein Handy bimmeln höre.
Ja, kannst du ja blocken.
Will ich ja nicht blocken. Also ist ja ganz lustig, wenn die unseren Namen sagen. Hallo, hier bin der Gewitter.
Genau, man kann auch darüber flattern sogar. Wir haben auch ein paar Flatterklicks schon. Jedenfalls Konzept ist, die spielen halt lauter Podcasts und man kann da einfach mal in irgendeinen Podcast reinhören, so Livestream-artig, sich nebenbei anmachen und sich die Podcasts nach und nach anhören, wenn man das dann will. Und vielleicht findet man ja einen so toll, dass man ihn dann doch abonniert, weil man mal nachfragt.
Mhm. Ja.
Sehr gut.
Das auf jeden Fall. Zum Real-Life Radio. Ja, ein Pick.
Genau. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das schon mal irgendwann gepickt habe. Bestimmt schon. Also ich habe jetzt gerade mal auf unserer Webseite gesucht, da ist es nicht. Vielleicht habe ich das bei Radio Tux damals noch irgendwann mal gepickt. Kann man auch auf jeden Fall jederzeit nochmal picken, ist nämlich ziemlich cool, und zwar Wienstadt. Und ja, Wienstadt ist ein kommandozeilenbasiertes Tool, um sein Netzwerk-Traffic zu analysieren. Also zu sehen, wie viel Traffic habe ich den letzten Monat, die letzten Tage, die letzten paar Stunden verbraten.
Ich habe es mal gepickt, beziehungsweise Light on Flux hat es gepickt und ich habe es in einer Sendung erzählt.
In welcher?
In der 136.
Also bei Radio Tux
noch. Ja, Radio Tux Talk 136. Hm? Ingo allein zu Hause, das heißt, also ich muss
allein. Also du warst allein, die Folge habe ich nicht gehört.
genau,
ist ja auch langweilig. Ja, genau, die Folge habe ich nicht gehört, deshalb habe ich es nicht mitbekommen, deshalb ist es noch völlig in Ordnung. Nee, ist cool, benutze ich auf diversen Kisten, um zu sehen, was da so an Traffic rein und raus geht. Und man kann da auch WNZ-L machen, dann sieht man live, was passiert. Ist cool,
genau,
funktioniert. Und
ja. Das Tink Control hat auch einen Top jetzt, und das heißt, du siehst dann auch, was gerade dein Tink macht und welche Nodes was gerade für Traffic verursachen, was eine echt coole Sache ist. Wollte ich mal sagen. Deswegen Tink Pre, weil Bleeding Edge ist einfach nicht hardcore genug.
Ja, genau. Dann noch deine Google Maps für Mail-Server.
Hatten wir
das nicht schon?
Hatte ich das? Ich weiß
hatten
nicht.
Hatten wir das nicht letzte Woche?
Kann ich mich nicht dran erinnern. Aber kann sein.
Hatten wir letzte Woche
okay, schon. Okay, dann sind wir zu Ende.
Hast du letzte Woche drüber geredet?
Ich doch, weiß gar nicht.
Er wollte es ansprechen.
Ich aber erinnere mich, dass er gesagt hat, er will den Google Plus will ständig und so. Hast du gesagt?
Ach so, ja. Aber war das in der Pre-Show?
Ich glaube, das war in der Pre-Show.
Ja, ich pick's einfach.
Ja,
ist mir doch vollkommen
ja,
egal.
Okay.
Wenn du hier,
wenn
Flydie hier Wienstadt picken darf, dann darf ich auch Google Apps für Mail-Server
picken. Ja, und da ihr ja eh nicht mehr wisst, was ihr so den ganzen lieben langen Tag erzählt hat doch zweimal.
Das wenn merkt du wüsstest, eh keiner. Was ich den lieben langen Tag erzähle.
Also. Das merkt eh keiner. Jedenfalls, ja, also du hast Google Apps und die machen auch Mail für dich, wenn du sie fragst. Beziehungsweise wenn du es einrichtest. Und zwar bis zu 10 User machen die das kostenlos. Das heißt, wenn du dir irgendwie eine eigene Domain hast und du willst dich aber nicht um diesen ganzen fucking Mail-Scheiß kümmern, ja? So, ja, irgendwie Spam-Filter und du brauchst diesen komischen Mail-Server und dann musst du den richtig einrichten und dann musst du den anderen Shit machen, dann nimmst du dir einfach fucking Google und sagst denen, okay, nehmt einfach all meine E-Mails an und schickt die an mich und seid einfach glücklich. Und das funktioniert super, super gut, muss ich sagen.
Nee, ich will meine Mails auf meinem eigenen Server haben.
Ja, du kannst ja trotzdem, also...
Nein, ich will nicht, dass sie in Google gehen.
Ja, du kannst ja Krypto machen. Kein fucking Problem.
Ich will nicht, dass sie über Google gehen.
Okay.
Und mir schickt nicht jeder Krypto-Mails. Sorry.
Ja, das ist ja blöd. Also, dann sind die auch nicht wichtig, ganz einfach.
Also genau genommen schickt mir, glaube ich, keiner Krypto-Mails. Der Ingo ab und zu mal.
Ich signiere die auch nur. Krypte die auch nicht.
Nee, du hast mir, glaube ich, mal ein paar Krypto-Mails geschickt, aber dann...
Und dann konnte ich sie nicht öffnen.
dann war dein Apple-Mail kaputt und seitdem mache ich es nicht mehr.
Dann habe ich mich aufgeregt, weil ich dann wieder Thunderbird starten musste, um sie zu entschlüsseln.
Und oh, nice. Es tut mir so leid.
Ja, dann steht hier irgendwie drin, ja, wir bestellen morgen Pizza. Das kann ja...
Das ist wichtig! Das muss gekryptet sein!
Genau, das muss unbedingt signiert und verschlüsselt sein, weil sonst könnte mir ja jeder schicken, dass wir morgen Pizza essen.
Und so
ein bisschen und ganz vielleicht sicher, würde dir jemand schicken, dass wir morgen Asia essen. Nee. Und das ist falsch.
Ja, stell dir vor, Google hätte dir dann Targeted Ads für Pizza morgen gegeben, ja? Und dann hättest du dort eingekauft, dann hätte nämlich alles funktioniert. Und weil es jetzt verkryptet hat, ging es nicht.
Genau. Stell dir vor, du kommst zum Podcast und es wird asiatisch bestellt statt Pizza.
Und obwohl, also.
Und weil du deine gekryptete Mail nicht
gelesen hast. Genau, weil du die Signatur nicht überprüft hast.
Genau, ja. Wir bestehen.
Sonst hättest du nämlich direkt gemerkt, oh shit, der Ingo will sowas niemals tun.
Ja. Ja, das ist bei mir aber auf der anderen Seite, ich hätte auch ein ungutes Gefühl dabei, meine Mails an irgendeinen Provider auszulagern. Auf der anderen Seite schiebe ich die Migration von meinem Mail-Server schon mindestens ein halbes Jahr vor mir her.
Mach's einfach.
Und der einzige Grund, weshalb der momentan noch lebt, ist, weil ich einen Cronjob laufen habe, der jedes Mal meinen IMAP-Daemon neu startet, wenn er mal wieder segfaultet.
Was? Was hast du für einen IMAP-Daemon?
Sehr gut.
Dovecot.
Doofkotze.
Doofkotze. Und ich krieg ja regelmäßig Mails, wenn sowas passiert, und so alle 2-3 Tage startet der gerade einfach mal neu. Das ist einfach mal an der Zeit, die Kiste neu zu machen.
Okay, also ich habe immer noch einen Cyrus. Ich habe irgendwie die Migration auf Doofkot nicht mitgemacht. Es funktioniert immer noch gut.
Ja.
Tut.
Funktioniert.
Ja. Und ich will meine Mails nicht bei Google haben. Dass sie die durchscannen und ist mir nichts, will ich nicht.
Also
Google weiß schon so genug über mich.
Nee, also ich benutze es jetzt auch lesen. Tatsächlich nicht für so alles E-Mail, was ich bekomme, sondern halt für so Domain-E-Mails. So, ja, du kannst da diese Domain anrufen und dann antwortet dir auch jemand. Und dafür ist es ziemlich gut eigentlich, weil du musst dich um diesen Scheiß nicht kümmern.
Okay.
Und das ist ziemlich cool. Ja. Und es funktioniert auch echt super, super easy.
Ja, also ich habe halt eigentlich meinen Privatscheiß hoste ich selber, aber meine Geschäftsmails laufen halt alle über Google, weil das halt Google for Apps for Business Gedöns nutzt halt meine Firma.
Ja.
Und ist gut genug.
Ja.
Ja. Gut, dann nächste Woche werden wir über Geschenke reden, die ihr euch zu Weihnachten noch unbedingt kaufen wollt. Wir haben immer noch keine Kekse bekommen dieses Jahr. Ich weiß nicht. Ja, du hast
welche gebacken,
aber wir hatten auch so
von Hörern
immer Kekse bekommen.
Wir würden uns über Kekse freuen, genau. Wenn ihr uns hier in den Hut werft.
Genau, weil ich habe jetzt keine Lust mehr, Kekse zu backen. Ich habe jetzt 2 Wochen lang Kekse gebacken, jetzt reicht's mal wieder.
Tja, das reicht nicht.
Der Felix würde sich sehr, sehr freuen. Der würde gerne Nom 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 machen.
Ich würde so gerne Nom 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 eure Kekse
haben. Haben wir Gelegenheiten, unsere Wishlists, unseren, wie heißt denn das auf Deutsch?
Unsere Wishlists.
Unseren Wunschzettel zu picken.
Deinen Amazon-Wunschzettel oder was? Können wir nächste Woche machen.
Vielleicht hat da jemand Bock und schenkt uns mal ein Buch oder so. Wäre ja ganz nett.
Ja.
Wäre eine coole Sache.
Wenn ihr Vorschläge habt, was wir nächste Woche noch so rausgeben sollen an Vorschlägen, was man sich so für Weihnachten, also so Geek-Weihnachten-Zeug, und nächste Woche drüber reden, was könnte man dem geneigten Geek dann schenken oder was könntet ihr euch vielleicht selber schenken?
Darf ich über Kaffee und Pilze reden?
Nee. Ja, mach.
Ich habe Nein gesagt. Du darfst mich nicht hier mal übergehen. Erst hier mit dem fucking
dann Zeugs. Muss Mark entscheiden.
Mark ist down.
Fucking Lizenzen und Mark shit. Und jetzt
soll,
auch noch das.
Soll mitmachen. Der muss auch nächste Woche, er hat doch gesagt, der nimmt sein Headset mit irgendwie oder so.
Sein Mikro. Er hat ja kein
Mikro.
Gedöns.
Ja. Ja, müssen gut, wir mal gucken, ob wir den von Übersee mit einschleusen.
Ja, ich werde auch
schauen. Wie gesagt, wenn ihr Vorschläge habt, was ein Geek unbedingt dieses Jahr zu Weihnachten braucht, dann schreibt uns das in die Kommentare oder schreibt uns
alle
eine
Mail.
All
euer Zeug picken für immer.
Genau, und dann reden wir da auch drüber. Wollte ich
aber nur, wenn wir Kekse bekommen. Also derjenige, der uns Kekse schickt und dann
der wird auf jeden Fall hart gepickt.
Der kriegt den doppelt. Das kriegst du von mir zweimal gepickt einfach.
Genau. Der kriegst du zweimal gepickt.
Der kriegst du zweimal gepickt.
Adresse steht im Impressum bei uns, wenn ihr was per Post losschicken wollt oder so. Oder ihr schickt es hier an Checkspace und schreibt drauf für Binärgewitter.
Genau.
Könnt ihr auch machen.
Dann gibt es wieder epische Diskussionen. Gehört ihr das kein Shit in Check schicken?
das ist mir dann.
Na, nee, für Sachen, die hier auch passieren, das ist, glaube ich, kein Scheiß. Also könnt ihr auch hierher schicken. Oder ihr könnt einfach vorbeikommen.
Oder kommt vorbei, genau, wir
podcasten genau, also live. Das Beste wäre, wenn ihr der Pizzabote seid.
Ich mein, letztes Jahr fand ich es cool, in unserer letzten Radio-Tux-Sendung haben wir tatsächlich Pizza geliefert bekommen.
Ja, und der Pizzalieferdienst musste 5-mal durchs Haus rennen und war irgendwie.
Der hat uns halt nicht gefunden.
Konfus, ja.
Das zeigt mal wieder, wie viele Räumlichkeiten wir hier haben. Ja. So.
Okay, dann Klappe zu, Affe tot. Ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf, habt Spaß.
Am Gerät.
Zeugs.
Und tut nichts, was wir nicht auch tun wollten. Sollten.
Müssen. Oh, das ist keine gute Idee. tut nichts, was ihr. Nee. Macht einfach irgendwelche Sachen, die einfach nicht doof sind.
Ja, macht coolen Scheiß.
Macht coolen Scheiß, das ist so einfach.
Genau, macht coolen Scheiß. Bis denn. Ciao, ciao.
Tschüssi.